willkommen am Stahlwerk-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Wow, hier ist ja ordentliche Stimmung. Wir haben eine ganze Menge zu besprechen in den nächsten 2,5 Stunden. Nach dem leichten Aufwärtstrend beim BVB unter Mike Tölberg ist jetzt Kovacs Einstand in die Hose gegangen. 1:2 gegen den VfB zu Hause. BVB pleite bei Kovacs Debüt. Champions League Traum schwindet. Schauen wir mal, ob sie es noch dahin schaffen und ob unsere Gäste es ihnen zutrauen. Die Eintracht aus Frankfurt spielt eine echte Top-Saison, steht nach wie vor auf Position 3. Aber gestern wieder nur einen Punkt. Frankfurt tritt auf der Stelle. Das dritte Remis nach dem Marmoush-Abgang, der sich offensichtlich doch nicht so leicht ersetzen lässt. Und Bayern verschafft sich Luft im Meisterkampf, ist jetzt 8 Punkte vorne nach dem 3:0 am Freitag gegen Werder. 8 Punkte Polster für Bayern, aber Musiala, dieser Poker wird zur Zitterpartie. Das und ein bisschen mehr unsere Themen heute in der Sendung. Und unser erster Gast ist Meistertrainer beim VfB Stuttgart. 2007 mit Ihnen deutscher Meister geworden. Häufig zu Gast hier und auch heute wieder mit großem Applaus begrüßt. Hier ist Armin Fee. Sag mal, glaubst du, dass es das jetzt war im Kampf um die deutsche Meisterschaft, dass der FC Bayern durch ist jetzt mit 8 Punkten Vorsprung?
Ja, das glaube ich. Ich glaube nicht mehr, obwohl Leverkusen gut aufgeholt hat und auch gut gespielt hat, dass sich die Bayern das noch nehmen lassen. Leider.
Leider?
Ja, sonst ja. Nicht leider wegen Bayern.
Leider, weil du gegen die Bayern bist.
Nicht leider wegen Bayern, sondern dass es eben spannend bleibt.
Ja, also zumindest das große Duell der beiden nächste Woche könnte ja noch ein bisschen Bewegung bringen, aber es hätte ein bisschen enger sein müssen, damit man noch wirklich ernsthaft dran glauben kann. Wir sprechen auch über die Bayern heute in dieser Sendung und das mit dieser Runde. Ich freue mich über folgende Gäste. Er war Vorstandssport beim HSV von 2019 bis 2024. Herzlich willkommen, Jonas Bolt. Hallo. Er war schon mal hier, hat eine KI-Plattform für Fußballplayer, nennt die sich. Jan Wendt, herzlich willkommen. Außerdem der ehemalige Bild-Journalist, jetzt Medienberater, Mentaltrainer Kai Tramann. Hallo Kai, grüße dich.
Moin.
Und von der Frankfurter Rundschau Jan-Christian Müller. Hallo.
Guten Morgen.
Und unser Experte ist dieser junge Mann hier, Stefan Effenberg. Die Stimmung kann gleich oben bleiben, denn es geht weiter mit Katharina Kleinfeld und der Frage der Woche. Hallo Katharina.
Schönen guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Auch zu Ihnen nach Hause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir kümmern uns um die Frage der Woche, die sich auch um das Thema dreht, was eben gerade schon mit Armin Fee hier angeklungen ist, um Bayern 04 Leverkusen. Xabi Alonso, der hat mal ordentlich durchrotiert im Vergleich zum Pokalspiel gegen den ersten FC Köln unter der Woche. Gleich 8-mal nur Tah, Xhaka und Mukiele, die standen wieder in der Startformation. Also auch Florian Wirtz, der kam erst später zum Zug, hatte dann nochmal den Siegtreffer auf dem Fuß, aber es war eben nichts damit. Das heißt, es blieb beim 0:0 und damit eben dann jetzt auch bei diesen 8 Punkten Rückstand auf die Bayern, die ja vorgelegt hatten am Freitagabend. Und da blieb Xabi Alonso auch nach dem Spiel standhaft, hat dann nochmal verteidigt, warum er eben zu dieser Maßnahme gegriffen hatte, lässt sich da nicht nervös machen und hat das Ganze wie folgt nochmal begründet.
Man kann sagen, nach Spiel immer zu analysieren, aber ich muss analysieren vor dem Spiel und ich dachte, dass diese Spiele kein gutes Spielen gegen Wolfsburg. Sie waren bereit. Und sie haben ein gutes Niveau zu spielen. So, es ist unsere Dynamik. Und für diese Unentschieden, ich wähle nicht meine Idee. Wir brauchen jedes Spiel. Und auch immer von Anfang an oder auf der Bank. So ja, das ist keine Ausrede für mich.
Also ich glaube, wir haben es alle verstanden, was er meinte. Er wollte einfach bei seinem Standpunkt bleiben. Er hat das, wie gesagt, nochmal verteidigt. Und deswegen wollen wir von Ihnen auch wissen und das Ganze dann gleich natürlich auch in der Runde zusammen diskutieren. Wie sehen Sie das? Hat Xabi Alonso mit seiner riskanten Rotation gegen Wolfsburg die Meisterschaft verspielt? Ja oder nein? Wir geben Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten. A, ja. Zu viel Risiko, die 8 Punkte Vorsprung lässt sich der FC Bayern München nicht mehr nehmen. Übrigens, statistisch gesehen hat das auch keine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt noch mal geschafft, diesen Rückstand aufzuholen in der Meisterschaftsfrage. Oder Sie sagen, ah, noch nicht. Wunder gibt's immer wieder, ganz nach Katja Epstein. Tja, und dann haben wir ja nächste Woche auch, um diese Aufholjagd vielleicht mitzuverfolgen, das direkte Duell. Flo hat es gerade schon gesagt. Also gerne durchrufen auf Dopafon oder auf sport1.de, dann sind Sie Teil der Sendung.
Danke dir, Katharina. Armin, findest du es denn ein Fehler von Alonso, dass er so stark rotiert hat? Ich meine, die haben im Pokal 120 Minuten gespielt gegen Köln.
Nein, das hat er immer so gemacht. Also er hat er öfters rotiert, weil er muss ja immer das Ganze denken, also die ganze Mannschaft denken. Und wer sagt denn, wenn sie komplett gespielt hätten, dass sie nicht verloren hätten? Vielleicht hat er einen Punkt geholt.
Okay, das ist auch eine Sichtweise. Über Leverkusen und Bayern sprechen wir später in der Sendung. Beginnen wollen wir aber mit dem BVB-Debüt von Niko Kovac. Mal wieder, jetzt als BVB-Coach, verloren in Dortmund. 1:2 gegen Stuttgart.
Niko Kovac erlebt seinen üblichen Frust in Dortmund. 6-mal saß er schon für die Konkurrenz in diesem Stadion auf der Bank. 6-mal hat er verloren und auch als BVB-Trainer kann er diese Serie nicht durchbrechen. Kovac verliert auch sein verflixtes 7. Spiel. Ein ganz schmerzhafter Nachmittag für alle Dortmunder, denn mit dieser Niederlage verabschiedet sich der BVB wohl endgültig von den Champions-League-Plätzen. Eine Entwicklung, die Hans-Joachim Watzke wohl schon vor dem Spiel befürchtet hat. Der BVB hält auch 2 Jahre ohne Champions League aus. Eine Kampfansage klingt anders, immerhin hat der BVB seine zerstrittene Führungsriege etwas entschlackt. Diamantenauge Mislintat ist weg. Damit hat Kehl zwar einen Gegenspieler weniger, darf aber wohl selber auch nur auf Bewährung weitermachen. Der Umbruch in der Führung ist womöglich noch gar nicht abgeschlossen. Und auch auf dem Platz sieht man noch nichts von Kovacs Handschrift. Sein Team läuft weniger als unter seinen Vorgängern, hat eine schlechtere Zweikampfquote und ist weit weg von einer attraktiveren Spielweise.
Ich finde, dass meine Jungs heute in diesem sehr intensiven Spiel den Gegner auch dominiert haben.
Man fragt sich, warum sein dominantes Team dann verloren hat. Wegen der üblichen Undiszipliniertheiten. Schon der 6. Platzverweis, Bundesliga-Höchstwert. Und zu allem Überfluss setzt sich auch noch die Heimschwäche fort. Schon 5 Spiele zu Hause ohne Sieg. Das bittere und für Kovac ernüchternde Fazit: Auf dem Platz hat sich nichts, aber rein gar nichts verbessert.
Ich glaube, Stefan, dem Fazit schließt du dich auch an. Ja. Die Frage ist nur, konnte man das überhaupt erwarten jetzt nach so einer kurzen Zeit?
Genau, das ist ja der Punkt. Niko ist seit ein paar Tagen da. Da irgendetwas Großes umzuwerfen, wäre mit Sicherheit falsch gewesen. Er hat ja selber gesagt in den Interviews, keep it simple. Das hat er gemacht in der Trainingswoche. Und das ist auch vollkommen richtig. Ich glaube, die nächsten Tage und Wochen werden entscheidend dann für den BVB und auch für Kovac. Aber verändert hat sich jetzt nichts. Aber das Spiel von BVB, auch wenn sie verloren haben, war jetzt nicht so schlecht. Und daran sollte man sich jetzt festhalten und hoffen, dass die Ergebnisse dann natürlich jetzt auch relativ schnell kommen.
Weil Jonas, manchmal ist es ja schon so, dass ein neuer Trainer dann irgendwie einen Impuls bringt, den man vielleicht auch gar nicht erklären kann, nur daraus, dass man schon wochenlang miteinander arbeitet und jetzt ganz viele taktische Dinge verändert hat, sondern einfach nur, weil er da ist, weil plötzlich ein anderer Geist herrscht oder sowas, oder?
Ja, wobei ich jetzt sagen muss, in den letzten Wochen hatte man jetzt ja nicht das Gefühl, dass der Trainer das Problem war. Also gerade die Interimslösung hat ja ganz gut gegriffen, sondern gefühlt von außen betrachtet stimmt es irgendwie in der Mannschaft oder generell in Dortmund irgendwie den Ansprüchen gemäß die ganze Saison schon nicht.
Ja.
Dann kommt noch hinzu, ich finde, Stuttgart ist auch ein guter Gegner und da kann man mal verlieren. Also sehr gefährlich, insbesondere die letzten Wochen auch den Ergebnissen ein bisschen hinterhergetrommelt. Da kommt dann eins zum anderen. Also jetzt nach einer Woche so ein Fazit zu ziehen, ist natürlich auch ein bisschen schwierig.
Kai, Dortmund ist ein kompliziertes Pflaster, auch für Trainer?
In der aktuellen Gemengelage sicherlich. Also du hast in der Führung jetzt einen Wechsel gehabt, dadurch, dass Sven Mislintat jetzt auch entlassen wurde. Lars Ricken macht das Ganze seit einem halben Jahr, 7,5 Monaten. Ist auch neu in dieser Führungsrolle. Es wird sicherlich ein bisschen dauern, bis er sich dort auch durchsetzt. Er versucht jetzt ja gerade erste Zeichen zu setzen durch die Entlassung von Nuri Sahin, durch die Entlassung von Sven Mislintat. Er wird auch schauen müssen, wie funktioniert das mit ihm und Sebastian Kehl. Mhm. Und natürlich tritt er dort beim BVB in sehr, sehr große, sehr, sehr tiefe Fußstapfen, in die von Aki Watzke, der sich jetzt seit einem Dreivierteljahr komplett rausgezogen hat aus allem und wird sich da sicherlich auch erstmal freischwimmen müssen. Ne? Und dann ist am Ende auch die Frage, auch bei Lars Ricken, wenn das dann nach einem Jahr oder vielleicht auch einem längeren Zeitraum funktioniert, alles toll. Wenn es nicht funktioniert, bleibt es halt dann am Ende auch ein Ergebnissport.
Die Frage, die sich immer wieder stellt, hat sich Aki Watzke wirklich rausgezogen oder kann er das überhaupt? Also, oder vielleicht so wie Uli Hoeneß sich rausgezogen hat bei den Bayern? Oder?
Also er wird sich, ich glaube, Uli Hoeneß wird da ein ganz gutes Beispiel sein. Ich rechne damit, dass Aki Watzke dann im November auch die Geschäftsführung abgibt, aber dann Präsident wird von Borussia Dortmund. Und dann wird er natürlich als Präsident ähnlich weiter Einfluss nehmen, wie das Uli Hoeneß in München getan hat. Das ist Aki Watzkes Style. Was halt für Dortmund grundsätzlich das Problem jetzt ist, gerade nach dieser Niederlage gegen Stuttgart. Es hat sich nicht nur der Punktabstand zu Stuttgart jetzt verdoppelt, sondern es hat sich ja auch scheint sich gerade fundamental was zu tun. Nämlich, dass der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt an Dortmund vorbeigehen. Dass sie mit ihren Wirtschaftsstandorten, mit ihrer Kraft, die sie dort haben, auch langfristig perspektivisch an Dortmund vorbeiziehen. Und wenn Aki Watzke jetzt sagt, wir können auch mal 2 Jahre ohne Champions League klarkommen, weil wir dann halt Spieler verkaufen und so das Geld einnehmen, dann muss man natürlich dann sagen, das sind ja 2 andere Clubs, dann, die dann in der Champions League die Plätze einnehmen und die dann diese 150 Millionen Euro, die man in der Champions League jedes Jahr verdienen kann,
die
verdienen.
Club-WM,
und das ist halt perspektivisch, ne? Die Gefahr für Dortmund.
Ja, ja, verstehe. Ja, diese Gemengelage, von der Jonas auch sprach, wie würdest du das denn sortieren, Armin? Du schaust von außen drauf bei Dortmund, eigentlich ein guter Kader, eigentlich gute Verstärkungen vor der Saison, eigentlich, ja, aber irgendwie die Realität sieht so trist aus.
Ja, wir nehmen nur das Beispiel jetzt von Anton und Guirassy als Beispiel. Wenn man 2 Spieler jetzt herausnimmt, die man geholt hat mit großen Erwartungen, dann muss man sagen, sie sind einfach schwächer geworden. Und die Frage stellt sich ja, warum sind die beiden, die letztes Jahr in Stuttgart überragend gespielt haben, Anton als Abwehrchef wirklich überragend, ist ein Nationalspieler geworden, war ein Garant für Defensive, war für die Offensive auch ein richtig guter Passgeber. Und Guirassy, wenn ich jetzt vorne sehe, wie ich ihn letztes Jahr gesehen habe, okay, er hatte Undaf dabei, der natürlich ein kongenialer Partner für Guirassy ist. Aber beide Spieler, fällt mir viel zu viel um, bei jedem Zweikampf liegt er relativ schnell am Boden. Letztes Jahr hat er alle Bälle angenommen, hat sie weitergeleitet, hat selber Tore gemacht. Und so sind jetzt die Spieler, die letztes Jahr überragend waren in Stuttgart, jetzt plötzlich wesentlich schwächer in Dortmund. Und das ist die Frage, warum das so ist.
Jan, du machst mit deiner KI-Plattform Player ja Bewertungen von Spielern, letztlich Voraussagen für die Zukunft. Kannst du das in den Zahlen auch ablesen, dass da Spieler, die zur Saison jetzt gekommen sind, die wie Pascal Groß in Brighton gut gespielt haben, die beiden, die Armin erwähnt hat, in Stuttgart gut gespielt haben, dass die zumindest sich nicht weiterentwickelt haben in Dortmund?
In der Tat, also dramatisch würde ich sogar sagen. Das ist die Mannschaft in den 5 großen Ligen, die einen der größten Abschwünge sozusagen hingenommen hat in den Daten. Das sieht man ganz deutlich, dass das betrifft nicht nur Pascal Groß, sondern die gesamte Mannschaft spielt deutlich unter Niveau. Finde ich aber jetzt auch nicht, ist durchaus vergleichbar mit Bayern im letzten Jahr. Wenn irgendwie Unruhe in der Führung ist, scheint sich das bei so Top-Mannschaften relativ einfach dann auch auf die Trainer und dann auf die Mannschaft auszuwirken. Insofern finde ich, sind da deutliche Parallelen zum letzten Jahr beim FC Bayern.
Wir schauen mal rein ins Spiel, Stefan, oder? du hast ja gesagt, der BVB hat nicht so schlecht gespielt. Ja? Das kann man nicht sagen. Hatten auch Chancen, auch in Führung zu gehen. Zum Beispiel 47. Adeyemi, wo man auch wieder sagen muss, den kannst du schon mal aufs Tor kriegen als Nationalspieler.
Nein, den musst du ja zumindest aufs Tor schießen. Ich glaube, das ist symbolisch für den BVB. Er kommt über außen, hat ihn auf seinen starken linken Fuß, muss eigentlich nur die lange Ecke anvisieren. Also ich erwarte hier von einem Nationalspieler, der einen Wert hat von 50 oder vielleicht 60 Millionen, dass er diesen Ball zumindest aufs Tor bringt. Und das ist im Endeffekt so der BVB. Wir haben ja gerade, der Armin hat es ja gesagt, mit Anton oder mit Guirassy, die eben nicht mehr, die sind eher schlechter geworden in Dortmund jetzt. Nehmen wir Pascal Groß. Ich glaube, die Hauptursachen sind einfach dafür, dass am Anfang der Saison schon zu viel verschoben wurde. Also sie haben nie auf ihren Positionen gespielt, die Anton in Stuttgart gespielt hat. Clara, Chef, Führungsspieler, Kapitän bei VfB Stuttgart in der Viererkette, in der Innenverteidigung. Bei Dortmund fing es ja dann an, von Viererkette auf Dreierkette, auf der rechten Seite geschoben. Pascal Groß, rechter Verteidiger gespielt. Also die hatten ja nie dieses Gefühl und dieses Vertrauen, im Endeffekt das zu liefern, wo oder auf den Positionen zu liefern, wo sie eigentlich groß geworden sind und wo sie auch gut sind. Das war mit Sicherheit am Anfang der Saison bei Şahin schon der Fehler, eben zu viel zu schieben, zu verschieben. Und Guirassy hat einfach nicht diese Partner vorne, die ihn dann auch unterstützen, weil die Unterstützung braucht er, die hat er beim VfB gehabt. Die hat er ja 0,0 beim BVB jetzt. Und deswegen ist die Kurve nach unten. Mhm. Aber wo liegen die Ursachen? Ich glaube, das zu beantworten, ich glaube, wenn du eben nicht diese Ruhe hast in der Führung, dann strahlt sich das aus. Ich meine, Jonas kann es vielleicht nachher was dazu sagen, beim HSV warst du ja auch in der Führung, dann strahlt sich das auch aus auf die Spieler und dann kannst du nicht mehr dein Potenzial abrufen.
Aber solche Spieler mit solchen Fähigkeiten, Nationalspieler, müssen die nicht in der Lage sein, auch auf Positionen zu spielen, die nicht sozusagen ihnen mit der Muttermilch beigebracht worden sind, die sie nicht immer gespielt haben, müssen die nicht flexibel sein? Deswegen kosten die ja auch ein bisschen Geld. Also das ist jetzt nicht auch eine Erwartungshaltung, also, die man haben kann an einen Anton und auch an einen Guirassy, der ja, jetzt im Sturm dann, anders spielt
als in Stuttgart. Ja, dann ist da aber nochmal ein Qualitätsunterschied. Dann nehmen wir mal einen Joshua Kimmich, der eigentlich ein zentraler Spieler für mich ist. Das ist seine Position und da ist er zu Hause und da bringt er auch seine beste Leistung. Auf der rechten Seite, Nationalmannschaft, hat er aber auch herausragende Qualitäten und Spiele gemacht, überhaupt keine Frage. Aber da ist dann schon ein Qualitätsunterschied. Und wenn das allgemein nicht gut läuft, und das war ja von Anfang an beim BVB so, sie sind ja auch in die Saison gekommen mit Problemen, dann strahlt sich das einfach aus. Dann hast du eine Unzufriedenheit. Ich glaube, das siehst du immer an der Körpersprache der Spieler, wenn sie auf den Platz kommen oder nach dem Spiel vom Platz runtergehen. Du siehst vieles immer in der Körpersprache der Spieler. Und beim BVB siehst du eine große Unzufriedenheit und deswegen passen die Spiele nicht und die Ergebnisse dann auch nicht.
Florian, man sieht das ja auch an Maxi Bayer, ein junger Spieler noch.
Der ja, ist halt, auch ein Beispiel. Ne?
Das war ja, es ist so ein Paradebeispiel. Der war ja eigentlich auch dafür geplant, so mit Guirassy zusammenzuspielen, wie das Undav in Stuttgart gemacht hat. Aber ich habe so das Gefühl, für Maxi Bayer, der ja immerhin an die 30 Millionen Euro gekostet hat und Nationalspieler war oder ist, habe ich das Gefühl, ist noch gar keine Position gefunden in der Mannschaft. Und das Paradebeispiel dafür, dass diese Mannschaft in ihrer Stabilität überhaupt nicht ausgeprägt ist.
Dafür brauchst du die Achse. Und die gab es beim BVB vom ersten Spieltag an nicht.
Okay, du beschäftigst dich ja auch mit mentalen Themen. Und wenn Stefan sagt, also das fehlt das Vertrauen, das Selbstvertrauen in so einer Mannschaft dann, wenn du hin und her geschoben wirst und wenn auch die Erfolge ausbleiben, dann führt das auch zu einem Leistungsabfall. Es sind ja nicht schlechtere Fußballer geworden wahrscheinlich, die Leute, die wir jetzt gerade alle erwähnt haben. Ne? Sondern es ist dann wahrscheinlich eher das Selbstbewusstsein, was fehlt, die Überzeugung, die fehlt.
Es macht den Anschein, dass in Dortmund gerade zu Saisonbeginn jeder irgendwo mit sich selbst beschäftigt war, sowohl in der Führung als auch in der Mannschaft. Und du natürlich als Spieler dann das Gefühl hast, wenn der Trainer dich irgendwo hinstellt, meint er das ernst? Ist das jetzt gerade ein Experiment? Oder schenkt er mir da das Selbstvertrauen und gehen wir hier als Gefüge, als Mannschaft in dieses Spiel hinein? Und ich glaube, dass das einfach so ein bisschen der Knackpunkt ist. Jeder ist ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Stefan hat es gerade angesprochen, viele spielen weit unter ihrem Niveau. Wir haben Adeyemi gesehen gerade beim Abschluss. Wir schauen uns vielleicht später noch die Situation an. Brandt, der letzte Freistoß, kurz vor Schluss, der dann übers Tor geht. Wir haben Guirassy beim Gegentor, wo er komplett schläft, sich vom Tor wegbewegt, während die Mannschaft eigentlich verteidigen müsste. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Niko Kovac dort, sowohl an die Mannschaft als auch an jeden Spieler einzeln jetzt zu appellieren, auf diese Stärke zu setzen und da erstmal wieder eine Form von Geschlossenheit zu entwickeln, sodass die Spieler auch wissen, da geht einer voran, der schenkt uns Selbstvertrauen und mit dem können wir jetzt weitermarschieren.
Und wir können mal hören, was Niko Kovac für Erkenntnisse gewonnen hat aus diesem ersten Spiel seiner neuen Mannschaft unter seiner Ägide.
Das ist das Einzige, was ich hier auch vielleicht etwas ansprechen muss, ist eben die Entscheidungsfindung in der Box. Da müssen wir besser werden. Wenn wir das noch besser machen, dann mit der Vielzahl an Eintritten in die Box, mit der Vielzahl an Möglichkeiten, hätten wir das Spiel hier heute sicherlich eher gewinnen müssen als verlieren.
Also das ein Punkt, sozusagen die Entscheidungsfindung in der Box, Übersetzung Strafraum. Ne? Das ist sicherlich nicht alles, was da ein Problem ist beim BVB. Wir gucken mal auf die Gegentore. Du hast gesagt, Stefan, 50. Minute Eigentor, warte mal, Anton, da kannst du ihm ja jetzt eigentlich keinen Vorwurf machen, ne?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist natürlich hart für ihn, ne? Wir kennen die Konstellation, aus Stuttgart gekommen
ist
und so weiter.
In Stuttgart der Block auch die ganze Zeit ausgepfiffen worden.
Das ist natürlich maximal unglücklich, aber egal wer da gestanden hätte, der hätte ihn wahrscheinlich genauso abgefälscht ins eigene Tor. Also da an Anton einen Vorwurf zu machen, wäre absoluter Fehler. Da gehst du halt hin in der Situation, oder? Du machst halt den Schritt.
Ja, vor allen Dingen muss man vorher sehen, aber der Führer kam von der linken Seite. Ja. Der ist ja, glaube ich, 30 Sekunden ist der am Ball geblieben. Ich meine, das zeigt ja auch die Zweikampfschwäche, die Dortmunder auch teilweise haben. Das am Schluss dann, das kann passieren, aber du darfst ihn nicht über 100 Meter mit dem Ball allein lassen. Ja? Der dann auch noch im Endeffekt das Tor ja vorbereitet.
Und deswegen ist ja das, was Nico ja sagt, also die Entscheidungsfindung in der Box, also im offensiven Spiel, das ist ja nur ein kleiner Teil im Fußball. Da sind ja viele andere Bausteine, zum Beispiel gegen den Ball zu verteidigen, in die Zweikämpfe zu gehen, das gehört ja auch dazu.
Gucken wir aufs zweite Tor der Stuttgarter, Jeff Chabot war es, 61. Minute, also der Mann, der eigentlich für Anton und Ito dann beim VfB in die Innenverteidigung gerückt wurde, vom 1. FC Köln kommt, macht er jetzt erstmal sehr, sehr gut, Stefan, oder?
Genau, aber diese Situation entsteht durch den Eckball, also eine Standardsituation. Und gleich haben wir es auch im Standbild, was natürlich fatal ist, dass du den Rückraum überhaupt nicht verteidigst. Also es stehen 3-4 Stuttgarter,
also
wir haben es jetzt
sehen.
Mal hier in der Szene. Genau, jetzt stoppen wir das Bild mal. Es kann ja nicht sein, dass sie alle nach vorne orientieren, die Dortmunder Spieler. Und eigentlich nur den Blick nach vorne haben, sondern du musst schon schauen, was auch in deinem Rücken passiert. Da muss eine Absprache kommen, da muss es ein Kommando geben, auch vom Kobel, der das mit im Blick haben muss. Aber dass drei hinten blank stehen und der den Ball reinschaufelt, ist ja noch nicht mal eine Flanke, sondern ein Schaufeln und der nimmt die Innenseite als Innenverteidiger, ja, das ist einfach schlechtes Verteidigen.
Ja, ist es. Aber man muss die Szene eigentlich vorher noch sehen, wie das wieder entstanden ist. Weil eigentlich war ja Dortmund vorher im Ballbesitz.
Okay. Ja, dann schauen wir noch mal hin. Da gab es ja dann auch diese Diskussion um Abseits und ob das eine neue Spielsituation ist und so. Also hier ist Eckstoß. Aber Armin, also es geht hier drum, da ist es eine Abseitsposition in der Mitte. Aber Dortmund hat den Ball mit Guirassy hier.
Ja, und die Kontrolle.
Das
ist die Aussage.
Das ist halt
die
neue
Kontrolle.
Spielsituation, genau. Und dann muss das Tor auch zählen. Aber du wolltest, glaube ich, auch ein bisschen drauf abheben, wie Dortmund sich da verhält defensiv.
Genau,
ne?
Also ich habe den Ball ja sicher und kann den Ball ja auch klar spielen und muss ja nicht in die Situation kommen, die dann dazu führt, dass ich das Tor bekomme. Das ist genau der Punkt. Also es ist nicht nur, dass man vorne dann im Endeffekt nicht so stark ist und in der... Im Strafraum, sage ich, weil die Box, ich kann es nicht.
Ja, ich mag das auch nicht.
Ich
ertrag
das nicht, weil die Box ist was anderes für mich, aber gut. Und daraus entsteht das.
Du sprichst auch nicht von Halbspuren und sowas?
Nein,
nicht.
Hat mich auch keiner verstanden früher.
Ich mochte
dich. Effe hat mich nie verstanden, wenn ich von Halbspuren spreche.
Ich mochte dich schon immer, aber jetzt noch mehr.
Das mag ich auch nicht, aber so ist das. Wir verstehen es ja trotzdem.
Nein, aber das sind ja die Dinge, die die Spiele dann entscheiden. Also wenn Nico sagt, nach dem Spiel Entscheidungsfindung in der Box oder im Strafraum, offensiv, das ist ja ein minimaler Teil im Spiel. Wie oft bist du denn im Strafraum im gegnerischen Strafraum? Sehr, sehr selten. Das andere ist ja spielentscheidend, wie ein Spiel dann im Endeffekt auch ausgeht. Und das sind die Punkte.
Ist das denn die Schärfe im Defensivarbeiten oder sind das die Abläufe, wenn du solche Szenen siehst, Jonas?
Ja, Konsequenz, glaube ich, in allem. Das sieht man ja auch in den Offensivaktionen. Nicht nur die Szene, die wir gesehen haben. Ich kann mich ja noch an eine andere Offensivszene erinnern, wo der Rückpass von Adeyemi nicht ankommt. Das ist alles so ein bisschen halbgar. Und ich glaube, dafür steht Nico aber auch, dass er diese Konsequenz immer wieder einfordert und einbringt. Allerdings funktioniert das natürlich nicht innerhalb von 4-5 Tagen.
Wir machen an der Stelle einen kurzen Punkt, kommen gleich zurück, unter anderem mit dem BVB. Und wir schauen auf die Eintracht. Marmoush ist weg. Man hat zum Glück noch Ekitike, der auch wieder getroffen hat. Aber eben drittes Remis in Folge. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause. Hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück zum Stahlwerk Doppelpass. Hier im wunderschönen Airport Hilton in München. Stimmung passt. Kaio von Adel und Ben. Ich bin natürlich auch am Start und wir in unserer großen Runde heute sprechen über den BVB. Wir gucken uns ganz kurz zwei Szenen noch an mit Jule Brandt. Einmal macht er das Tor zum 1:2. Stefan, das macht er gut, ne?
Macht halt ein Tor.
Ja, genau.
Darf dann natürlich nicht durchkommen, aber wir wollen ja auch nicht jedes Tor tief analysieren. Das war mit Sicherheit nicht geplant. Hier natürlich die Stuttgarter müssen mit zwei rausrücken, nicht nur mit einem. Das kam denn zu spät. Aber viel wichtiger ist ja gleich die Szene, nämlich bei der Standardsituation, wo du wirklich Ruhe hast. Du kannst dich eine Minute wirklich Zeit nehmen, um diesen Ball irgendwo auf einen Punkt zu bringen. Und wo schießt du den Ball hin? Und das ist symptomatisch im Endeffekt für den BVB. Es läuft halt nicht. Es ist wirklich dünnes Eis. Du hast was Gutes gesagt. Das ist auch so ein Scheideweg für den BVB. Und wenn Watzke sagt, und wenn wir zweimal nicht in der Champions League, das können wir schon verkraften, dann verkaufen wir halt den einen oder anderen. Ja, wer kauft die denn noch? Also mit dieser Leistungsstärke, die sie gerade an den Tag legen.
Wobei ich glaube, diese Aussage mit dem...
Der kommen wir gleich noch, Kai, wenn du das kurz bei dir behältst, weil Katharina hat die nämlich gleich und zuvor noch mit Hilfe deiner Player-App nämlich eine Tabelle, die dann zeigt, was ihr an aktuellen Werten sozusagen prognostiziert, wie das am Ende der Saison aussieht und wo dann der BVB landet. Aber du kannst es noch viel besser erklären. Also
wir fliegen da einfach mal durch. Aber erstmal ist festzuhalten, diese KI, die gibt Armin Fee recht, dass nämlich da vorne die Bayern weiter marschieren werden und sich nicht mehr einholen lassen werden von Bayern 04 Leverkusen. Wir können mal zusammen drauf schauen. 12 Punkte Vorsprung sind es laut dieser künstlichen Intelligenz am Ende der Saison 2024-2025 für den Rekordmeister, für die Bayern. Also sie werden laut Player Meister. Dann haben wir die Leverkusen, wie gesagt, dahinter. Dann haben wir auf 3 und 4 quasi nochmal den Tausch im Vergleich zur aktuellen Tabelle. Und den BVB, den sehen wir eben nicht auf diesen Champions-League-Plätzen. Und jetzt wurde gerade dieses Zitat von Hans-Joachim Watzke vom Geschäftsführer ja nochmal da auch herangezogen. Wir wollen uns das mal genau anschauen, was er gesagt hat. Und das auch nochmal auseinandernehmen. Also er sagt, das hält der BVB auch 2 Jahre aus, verglichen mit dem, was der BVB schon alles ausgehalten hat. Ist das wirtschaftlich nicht vernachlässigenswert? Das wäre zu viel gesagt. Aber dann macht der BVB 1 oder 2 Transfers und alles ist wieder im Lot. Ganz einfach. Also ich glaube, wir interpretieren richtig, wenn wir sagen, da ist ein Wort möglicherweise zu viel. Aber der Kern dessen bedeutet, er will etwas beschwichtigen. Und jetzt ist die Frage, geht das tatsächlich so einfach? Und kann der BVB tatsächlich 1-2 Jahre ohne Champions League auskommen?
Ja, und wir können ja da wirklich dran anknüpfen. Also wen haben Sie denn, der so werthaltig ist, dass er Ihnen zum Beispiel eine oder zwei verpasste Champions League-Saisons mit einem Transfer irgendwie reinholt. Also Bellingham war mal 120 Millionen, solche Spieler haben sie ja jetzt nicht.
Sie haben immer junge Spieler geholt, die beim BVB dann wirklich besser geworden sind, die ihren Marktwert gesteigert haben. Das war Haaland, das war Sancho, das war Bellingham. Also kannst du noch X nennen. Und dann kannst du wieder andere Spieler holen. Jetzt, Hefe sagt es richtig, das ist für mich ein richtiger Scheideweg jetzt, weil zwei Jahre dann nicht zu sein, auch keine Spieler im Endeffekt zum hohen Preis verkaufen zu können, aber hohe Gehälter zu haben, ist genau der Punkt. Und dann kommt eben Frankfurt, dann kommt Stuttgart nach. Und dann ist es, und das ist ja oft so, mein Dortmund war schon mal in einer anderen Lage, wo sie dann Zehnter waren, Achter waren und sind dann jetzt jahrelang dabei gewesen. Auch Werder Bremen, man kann es ja vergleichen, Bremen mit Dortmund. Bremen war auch 10 Jahre immer oben dabei. Und plötzlich bist du bei mal nimmer dabei und dann bleibst du aber auch da und rutschst weiter nach unten. Also ist es wirklich ein Scheideweg und dann müssen sie richtige Entscheidungen treffen, um den richtigen Weg zu gehen.
Und Kai, es geht ihm aber natürlich, Aki Watzke, um die wirtschaftliche Situation und nicht um die sportliche. Also ich glaube, so habe ich ihn zumindest nicht verstanden, dass er sagt, naja, macht ja nichts, wenn wir 2 Jahre nicht die Champions League erreichen, sondern wir können es wirtschaftlich halt aushalten zur Not. Ja?
Das ist der Punkt. Ich glaube, da darf man auch einmal so ein bisschen den Zusammenhang herstellen, wo wurde diese Aussage getroffen. Das war am Mittwoch in Hamburg bei der Spobis-Konferenz. Das ist so Europas größter Sport-Business-Treff. Da sitzt Aki Watzke auf der Bühne, danach sitzt Oliver Minzlaff von Red Bull auf der Bühne. Da ging es in dem Talk 50 Minuten lang darum, wie möchte Aki Watzke seine Zukunft planen, welche Ämter hat er inne etc. Ja. Und dann kommt ganz am Ende kommt dann die Frage, wie ist es denn eigentlich, wenn Borussia Dortmund jetzt nicht in die Champions League kommt. So, und da sitzt Aki Watzke da und das kann er auch gut. Da sagt er dann, Mensch, 2 Jahre schaffen wir das schon, ne? Weil was macht er damit? Er zeigt, der Verein ist gut aufgestellt, er hat auch gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und was er auch macht an der Stelle, er nimmt ein bisschen Druck von der Mannschaft und sagt, komm, ich kann die Tabelle lesen, wenn wir das nicht schaffen sollten, ist es nicht toll. Ich glaube, er hat am allerwenigsten Lust drauf, Europa League zu gucken an einem Donnerstagabend oder vielleicht gar nicht im Stadion sitzen zu können. Von daher darf man es, glaube ich, so ein bisschen abschwächen. Es war für ihn einfach, glaube ich, ein Stilmittel zu sagen, bei uns sieht es gut aus. Ich habe gute Arbeit geleistet und wir kommen da auch wieder hin.
Kai, das stimmt ja auch für die Vergangenheit. Ist das richtig? 2004 war der BVB am Boden und Aki Watzke hat 20 Jahre lang Top-Arbeit geleistet. Bloß es geht ja jetzt um die Zukunft. Und da ist das jetzt schon wirklich ein fundamentales, oder es kann ein fundamentales Problem werden, weil die Liga halt nicht so zementiert ist, wie Heribert Bruchhagen das eben gesagt hat, weil es jetzt wirklich zwei Vereine gibt. Eintracht war 2016 noch in der Relegation und Stuttgart vor 1,5 Jahren.
Ja.
Aber die halt auch mit ihrer Wirtschaftskraft, die dahinter steckt, Stuttgart mit Porsche
ja,
und Mercedes.
Ja, auch nachhaltig oben bleiben können. Ja.
Genau, stabil. Und eins ist doch klar, Leverkusen und Leipzig werden auch dort oben bleiben mit ihren Konzernen im Hintergrund. Und deswegen ist es halt das wirklich ein großes Problem.
Da bin ich auch total bei dir. Es geht ja nur um die Aussage gerade. Ne? Und ich glaube, die darf man einfach so ein bisschen einordnen.
Ich wollte Jan jetzt noch mal ein bisschen reinnehmen. Denn diese Tabelle, die ist ja von euch berechnet worden. Erklär uns mal, wie das funktioniert, was da alles mit einfließt in diese Zukunft, in diese Prognose, in diese Prognostik.
Da fließen im Wesentlichen die Kaderstärken ein und dann die Performance in den vergangenen Jahren und die Performance jetzt in dieser Saison. Und das wird dann hochgerechnet in Hunderttausenden von Spielen in der Spielsimulation. Und das ist dann das Endergebnis. Aber mir ist die Diskussion um Dortmund ein Ticken zu früh. Der Kader ist der zweitbeste Kader in Deutschland. Der einzige Kader, der deutlich davor steht, ist der Kader von Bayern, also rechnerisch.
Wir haben die Werte von dir mal da. Können das einblenden, du kannst einfach weiter drüber sprechen. Das ist die Tabelle, aber wir haben auch die Kaderwerte. Die haben wir jetzt und sehen wir jetzt groß. So, also ganz kurz, das ist Stand 1. Februar. Diese Zahlen dahinter, das ist euer Score sozusagen.
Genau.
Ne? Das ist der KI-Score, der Player-Score.
Genau.
Je höher, desto besser. Wir wollen gar nicht zu sehr ins Detail gehen.
Genau, ne? Je höher, desto besser. Und hier ist Dortmund an 5. Das misst in diesem Fall die Kaderstärke der besten 18 Spieler. Es gibt noch einen effektiven Score, der die Durchschnittswerte aller 11 Spieler auf dem Platz misst. Und da ist Dortmund an 2. Da ist jetzt ein Trainer gewesen, der nicht funktioniert hat. Das passiert vielen Vereinen mal, das kann passieren. Und ich würde auch sagen, Scheideweg ist vielleicht ein ganz guter Begriff. Jetzt muss man das in den Griff bekommen, aber da ist jetzt noch nicht der Abgesang. Der Abgesang kommt mir einen Ticken zu früh. Da ist noch alles im Lot. Diese Saison wird es eher nichts mit der Champions League, aber Das muss man in den Griff bekommen, definitiv, aber ich finde das noch ein bisschen zu früh.
Wenn ich dich richtig verstehe, korrigiere mich bitte jederzeit. Wir haben hier in der Sendung auch immer mal wieder gefragt, was steckt eigentlich hinter dieser Misere oder dieser Krise beim BVB und dann immer so die Führung, der Trainer, die Mannschaft. Du hast jetzt gerade Trainer gesagt, also der nicht funktioniert hat, das war für dich oder nicht für dich persönlich, sondern für dich als jetzt in dem Fall Vertreter von Player dann maßgeblich? Das geben die Daten her, zu sagen, ja, da hat der Trainer nicht funktioniert?
Ja, also ich finde das jetzt, wenn man die Presse verfolgt, auch nicht auch nachvollziehbar. Da ist ja so viel Unruhe drin gewesen. Letztes Jahr hat Thomas Tuchel bei Bayern nicht dieses Optimale aus dem Kader rausgeholt. Und Xavi Alonso hat das deutlich überperformt mit Leverkusen. Und dieses Jahr hat Dortmund das Problem. Finde ich auch übrigens, wenn man das mit der normalen Welt vergleicht, nicht ungewöhnlich. Da ist ein Generationenwechsel in der Führung. Nicht jeder schafft einen reibungslosen Übergang. Da gibt es Unruhe in der zweiten, dritten Ebene. Mhm. Finde ich alles ganz normal. Passiert 100 Mal draußen. Und hier ist das eben genau das gleiche Thema in Gelb-Schwarz sozusagen.
Aber könnt ihr auch prognostizieren, ob Niko Kovac jetzt ein Match ist mit dem BVB oder ist das schwierig?
Also das können wir prognostizieren, haben wir jetzt nicht gemacht, könnten wir prognostizieren. Man muss aber ganz deutlich sagen, mittelfristig, und das ist ja für eine Vereinsplanung, der Verein hat ja eine mittelfristige, Jonas kann das besser beurteilen als ich, aber hat ja eine mittelfristige, eine langfristige und vor allem eine kurzfristige Planung. In der mittelfristigen Planung ist die Trainerperformance etwas weniger relevant als die Kaderstärke. Und die ist, wie gesagt, beim BVB immer noch
hoch.
Genau.
Die ist ungefähr so, wenn ich das gesehen habe, wie bei der TSG Hoffenheim. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht.
Nochmal, es gibt einen 18er-Score, der die 18 Spieler mit einbezieht. Und es gibt einen Effektivscore, der die 11 Spieler einbezieht, die aktuell auf dem Platz stehen. Und der Effektivscore ist deutlich besser als der Nominalscore.
Okay. Und was Hoffenheim angeht, da könnte man ja die Vermutung haben, dass die eigentlich unterperformen diese Saison.
Dramatisch.
Wenn man auf die Tabelle schaut, dann ist das so. Besprechen wir später in der Sendung. Ihr arbeitet mit dieser KI ja mit vielen Vereinen zusammen, sowohl in England als auch in Deutschland. Das ist also nicht nur eine Spielerei hier jetzt für den Stahlwerk Doppelpass. Sind, glaube ich, 48 Clubs mittlerweile, die mit euch arbeiten. Und geht es dann immer um eine mittelfristige Perspektive oder wie ist das angelegt? Also, weil du ja gerade sagtest und Jonas kennt sich da ja auch aus, du musst ja kurzfristig Dinge machen, aber eben auch eine längerfristige Strategie haben.
Also es geht erstmal immer darum, nicht abzusteigen oder aufzusteigen. Das ist sozusagen
nicht abzusteigen und ja, aufsteigen.
Und aufsteigen, das ist so, oder qualifizieren für den Europapokal, aber in der Regel nicht absteigen oder aufsteigen.
Ja.
Das sind die beiden Kernaufgaben. Aber nein, wenn jetzt ein Verein, klassisches Beispiel, ein Zweitligist, wir waren in dieser Transferperiode weltweit in über 100 Transfers involviert, wenn jetzt ein Verein aus der zweiten Liga einen Spieler holt, dann wäre die kurzfristige Betrachtung, dass er jetzt im Wintertransfer, dass er kurzfristig in der Rückrunde was bewirkt. Die mittelfristige Planung ist, ob der Spieler, wenn man dann aufgestiegen ist, dann auch in der ersten Liga hilft, die Klasse zu halten. Also das ist dann mindestens ein zweijähriger Horizont. Und die Vereine, die mit uns arbeiten, gehen dann schon eher in diesen Modus. Aber unterm Strich bleibt, ich meine, aufsteigen oder nicht absteigen, das sind die beiden Kerngeschichten.
Wie viel dieser Technik, die manche ja irgendwie befremdet oder ihnen Angst macht, aber wie viel dieser Technik muss man heutzutage nutzen, um erfolgreich einen Fußballverein in der zweiten oder ersten Liga zu führen?
Also müssen ist immer relativ, weil am Ende schießt sie nämlich keine Tore.
Ja.
Ich finde es hin und wieder hilfreich, um einfach in der ganzen Emotion
3 Euro.
Ja.
Die Technik schießt keine Tore, ja, das stimmt. Ja. Aber
ich erzähle schon mal weiter so lange.
Ja. Danke dir.
Ich finde es immer hilfreich in der Emotion, einfach so ein paar Hilfsmittel zu haben, dass man ein paar Dinge vielleicht ganz nüchtern mal einordnen kann.
Dass man sich nicht nur auf den Bauch verlassen muss, oder was?
Ja, also dafür hat man diese Mittel ja auch, um vielleicht dann eben zu sehen, ist der Kaderwert noch da, wo er mal war, oder lag man vielleicht immer hundertprozentig richtig, aber am Ende, wir haben ja auch sehr viel drüber diskutiert. Ich glaube, die KI hat auch mehrfach ausgerechnet, dass der HSV wirklich aufsteigt und hat es nicht getan.
Hat die KI nicht gesagt, in welcher Saison? Jetzt ist es ja vielleicht soweit.
Da war das für andere. Ja, ja, also die Zeit bleibt nicht stehen. Technische Hilfsmittel auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen sind gut. Aber am Ende brauchst du eben eine Mannschaft auf dem Platz, die funktioniert, die einen Trainer hat, der funktioniert, einen Verein, der vernünftig geführt wird, und der Rest sind Hilfsmittel.
Ja, es sind viele, viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, und im Zentrum bleibt nach wie vor der Mensch, und der ist halt schwer zu prognostizieren, und damit sind wir wieder bei BVB und bei Aki Watzke und eben auch dem, was er Lars Ricken so ins Stammbuch oder ins Aufgabenheftchen geschrieben hat. Er hat da nämlich auch eine ganz interessante Sache gesagt. Lars Rickens Aufgabe sei es nämlich, nun dafür zu sorgen, dass alle in die gleiche Richtung marschieren. Und wenn man dann mittelfristig das Gefühl hat, dass sie es nicht tun, muss man irgendwas am Konzept ändern. Aber das ist nicht mehr mein Problem oder mein Thema. Ja. Ja, also das ist schon, da macht er schon ein bisschen, naja, Druck ist vielleicht übertrieben, aber macht schon relativ klar, was er erwartet von seinem Nachfolger, wenn man so will, ne?
Absolut, er erwartet Leistung, er erwartet, dass es langfristig läuft. Was er auch macht, er gibt Lars Ricken aktuell noch die Zeit, aber natürlich werden da am Ende dann Resultate stimmen müssen. Was Lars Ricken jetzt ja auch gemacht hat, ist eine kleine Kurskorrektur, die eigentlich Aki Watzke letztes Jahr noch in die Wege geleitet hatte, als er Sven Mislintat geholt hat, der als Verbündeter von Edin Terzic galt. Sprich, Sven Mislintat war ja eigentlich da, um Edin Terzic ein bisschen zu guiden, ihm ein bisschen Rückhalt zu geben, auch in der Konstellation mit Sebastian Kehl. Jetzt ist der Trainer weg, Edin Terzic, jetzt ist Nuri Sahin schon weg, jetzt ist Sven Mislintat weg. Sprich, ich glaube, wir können da
aber,
jetzt
aber wenn man schon dieses Wort, was machen, du benutzt hast, wenn man das schon hört, wer ist wessen Verbündeter und so weiter? Das ist dann ist ja schon richtig schwierig, oder?
Es geht ja noch weiter, wenn wir dann die Analyse nach dem Champions-League-Spiel von Matthias Sammer gesehen haben, der sich als Amazon-Experte dann hinstellt, den BVB zerlegt, zeitgleich Berater ist. Ja. Da stimmt halt aktuell vieles noch nicht, und ich glaube, die haben noch ein paar Dinge zu tun.
Und deswegen ist das, glaube ich, auch relativ mit der Aussage, 2 Jahre ohne Champions League überleben. Also wirtschaftlich, ja, ich glaube, das ist so auch gemeint, aber wenn der BVB 2 Jahre keine Champions League spielt, ich glaube, dann
gibt es
genug Themen drumherum. Ja.
Das würde ich auch sagen. Glaubst du denn, mit dem, ja jetzt mit der Trennung von Sven Mislintat, ist jetzt alles geklärt da, oder gärt es weiter in der Führungsetage?
Das weiß ich nicht. Ich bin nur froh, dass der Mislintat nicht mehr beim VfB ist. Ansonsten muss das jetzt Ricken entscheiden. Also solche Aussagen, wie jetzt Watzke getätigt hat, finde ich, sollte eigentlich der jetzige starke Mann auch mal tätigen. Und er muss jetzt seinen Weg finden und die richtigen Entscheidungen treffen. Dafür ist er dann da. Und wenn er die Entscheidung so trifft, dann hat er die sicher nicht umsonst getroffen. Und
ehrlicherweise hat er jetzt natürlich in kürzester Abfolge 3 Entscheidungen getroffen, die nicht einfach waren. Nuri Sahin hat jetzt das mit Sven Mislintat gemacht und eben auch dem großen Berater gesagt, übrigens bei Dortmund-Spielen nicht mehr gleichzeitig Experte sein beim Streaming-Dienst. Aber wir haben ja gesagt, Dortmund hat nicht schlecht gespielt, aber sie hatten auch einen guten Gegner, den von dir gerade erwähnten VfB Stuttgart. Und zu dem hat Katharina jetzt ein paar Infos.
Ja, wir haben mal ein bisschen geguckt, was online da so alles draus gemacht wurde. Und die Kollegen von WUMS, die waren sehr kreativ. Passend zu dem Wahlomat, der jetzt freigeschaltet wurde für die Bundestagswahlen, haben sie einen WUMSOMAT rausgegeben auf Social Media. Also klar, mit einem bisschen Schmunzeln versehen in diesem Fall. Es ging dann hier natürlich um dieses Spiel gestern des BVB gegen Stuttgart. Und dazu Beginn erstmal bei den ersten beiden Sätzen beispielsweise um die beiden Ex-Stuttgarter. Also Anton Bessermann beim VfB mit 95% Zustimmung, dann Gyasi. Oscar-Wahrscheinlichkeit 78,09% Wahrscheinlichkeit bzw. Zustimmung. Chance auf Revierderby, also ja, Abstieg in die zweite Liga, so interpretiere ich das jetzt mal. 19,09% und der Kovac-Effekt, der hat noch nicht eingesetzt. Ja, also wie gesagt, mit einem kleinen Schmunzeln ist das Ganze versehen. Wir gucken dann nochmal so ein bisschen auf die tatsächlichen Fakten. Also der VfB hat jetzt die letzten 5 Pflichtspiele gegen den BVB gewonnen, ist jetzt gerade auch wieder so ein bisschen in die Erfolgsspur zurückgekehrt nach 3 Pflichtspielniederlagen in Folge. Nicht nur dieser Sieg gegen den BVB, sondern ja auch unter der Woche erfolgreich gewesen gegen den FC Augsburg im Pokal. Und da drumherum, weil es eben gerade so ein bisschen diese Achterbahn der Formkurve war, die auch Sebastian Hoeneß wahrgenommen hat, hat er sich so ein bisschen genötigt gefühlt, weil die Berichterstattung natürlich auch entsprechend in diese Richtung ging, zu sagen, jetzt muss ich nochmal nachschauen hier, vor 8 Tagen sind wir Weltmeister gewesen, 8 Tage später sind wir Bademeister. Und diese Aussage, die wurde natürlich dann auch gestern nochmal aufgegriffen nach dem Dortmund-Spiel und die hat er wie folgt eingeordnet.
Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass es sehr, sehr schnell ging. Und es ging eher nach innen, ja, dass wir jetzt nicht da irgendwo den Fokus verlieren. Das war innerhalb von 8 Tagen, das war alles. Und wir haben uns davor nicht wie Weltmeister gefühlt und wir haben uns auch nicht wie Bademeister gefühlt. Aber die Wahrnehmung ist ja dann teilweise so in dem Geschäft. Und da ging es einfach aus meiner Sicht, die Dinge einzuordnen. Mehr nach innen als nach außen. Im Nachhinein war es natürlich eine Steilvorlage für die Medien, dieser Satz.
Ja, jetzt also wieder Weltmeister sozusagen. Wo steht der VfB deiner Meinung nach? Es ist ja so ein bisschen so leicht wellenartig, aber...
Ja, natürlich, weil sie natürlich auch dieses Jahr Champions League gespielt haben. Haben natürlich eine große Mehrbelastung, was das anbelangt. Sie haben natürlich mit Anton, mit Ito und mit Gerasi, also letztes Jahr auf dem VfB, nicht die jetzt, die bei Dortmund spielen, die zwei, richtig gute Spieler verloren und haben das jetzt wieder hinbekommen, wieder da oben zu sein. Also die machen einen richtig guten Job beim VfB und dementsprechend glaube ich auch, dass sie absolut Perspektive haben, ja, auch für die nächsten Jahre. Ja, weil sie was aufgebaut haben, sie haben auch viele junge Spieler geholt, alle Spieler, meistens die Spieler, die kommen, werden auch besser, muss man auch sagen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass die nächste Zeit...
Nun ist ja Sebastian Hoeneß auch eine heiße Traineraktie. Ne? Also viele, viele werden die Fühler nach ihm ausstrecken und tun das ja jetzt schon. Frage ist, bleibt es dann ruhig oder nicht? Glaubst du, dass sie das hinkriegen da in Stuttgart? Und dass er das auch hinkriegt mit Hilfe seines Beraters Dieter Hoeneß?
Ja, das wird sicher... Ich meine, klar, ich meine, er hat... in seinem Job, es ist ja nicht so einfach, einen guten Trainer zu finden.
So ist
und jetzt
es.
Haben wir mal einen, ja. Und das sind natürlich mehrere auch. Das sind natürlich auch mehrere.
Du machst ja keinen drauf. Trainer mehr.
Nein, das ist Gott sei Dank vorbei. Wobei ich es gern gemacht habe. Aber ja. Er ist richtig, also aus meiner Sicht, ein richtig guter Trainer, der wirklich, wirklich Menschen führen kann, was ja ganz wichtig ist. Und der auch, wenn er die Aussagen tätigt, das Richtige sagt. Und deshalb ist er heiß auf dem Markt. Ich weiß nicht, wie lange er dann noch bleibt. Und ich glaube aber schon, dass er wichtig ist. Aber sie werden dann hoffentlich, wenn das so sein sollte, auch wieder einen guten Mann kriegen.
Sie haben aber ja auch was zu bieten. Also Sie sind jetzt in der Champions League zwar gescheitert, aber Sie sind ja jetzt drauf und dran, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren.
Ja, gescheitert ja schon, sind sie nicht, das ist so ein Wort, was sie...
Ja, okay, ja, sie sind ausgeschieden,
okay. Gescheitert sind sie
ja,
nicht.
Okay, falsches Wort. Aber sie haben ihr Stadion für 110 Millionen Euro renoviert, haben ein riesengroßes Stadion, können das alles super vermarkten und ist ja ein sehr interessanter Standort für einen Trainer. Sowas macht ja was, dieses ganze Umfeld auch mit einem Trainer. Ja. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der VfB da gute Chancen hat, mit dem Trainer auch in die Zukunft zu gehen.
Ja, finde ich auch, weil er hat vor kurzem verlängert übrigens.
Ja, das heißt ja heutzutage nicht mehr so viel.
Hast leider. Du vielleicht schon wieder vergessen, aber ich habe es noch drin. Und von daher gehe ich auch davon aus, dass sie auf Strecke gehen werden. Also dass Sebastian Hoeneß dort, er hat ein tolles Umfeld, er hat tolle Mitarbeiter, er fühlt sich da wohl, die Mannschaft folgt ihm, was ja auch immer wichtig ist. Warum soll er den Verein verlassen?
Also weil natürlich Dieter Hoeneß uns auch gesagt hat, dass er natürlich eine Ausstiegsklausel hat. Das ist ja logisch.
Ja, aber hat doch noch 20, 30
Jahre vor. Wenn Alonso mal weggeht
vor.
In Leverkusen ja, oder bei Dortmund.
Wieso soll er denn vom VfB zu Leverkusen gehen? Also macht da gar keinen Sinn.
Ja. Was sagst du jetzt? Ja, die Frage ist, was sagst du dazu?
Was ich dazu sage, ja. Dass ich schon glaube, dass
Leverkusen die bessere mittelfristige Perspektive hat im deutschen Fußball als der VfB Stuttgart.
Aber warum? Der VfB Stuttgart hat ein super Umfeld. Die haben den Alexander Werle da als Chef,
ja,
den
Wohlgemuth
als Sportdirektor und haben ja auch die finanziellen Möglichkeiten perspektivisch in der Stadt. Also ich glaube, da kann Stuttgart mit Leverkusen durchaus mithalten.
Nur, dass du weißt, ich komme aus Stuttgart, ja. Also
ich
trage praktisch den roten Brustring manchmal
Sendung,
runter. Aber
die Sendung heißt ja Doppelpass, darum haben wir jetzt einen Doppelpass.
Genau. Also auf jeden Fall glaube ich natürlich, dass viele, wer weiß, wie sich das hier in München, wie lange Kompanie da ist, also dass Sebastian Hoeneß bei vielen, vielen irgendwann auf dem Zettel stehen wird, oder? Also das ist ja sicherlich einer der Trainer, die gerade einen ganz guten Markt haben, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ja, spricht ja für ihn. Und vorhin ging ja nochmal die Diskussion auch los, was macht der Kader, was macht ein Trainer, wenn man sieht, welchen Weg der VfB eingeschlagen hat, seitdem er Trainer ist und wo sie vorher standen. Also, wir hatten ja das Pech, in der Relegation gegen den VfB zu spielen, und wie sie sich seitdem entwickelt haben, das ist schon beeindruckend.
Ja, ja, total. Wir machen jetzt 89 Sekunden Hinweise von unserem Sportwettpartner, verabschieden uns von Jan Wendt, der jetzt einen Flieger nimmt in die USA und aber sicher noch mal wiederkommt irgendwann. Dankeschön, Jan. Jetzt, wie gesagt, Hinweise vom Sportwettpartner und nicht mal anderthalb Minuten, dann sind wir wieder da und sprechen über die Eintracht nach Bamus. Bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlberg-Doppelpass. Und wir gucken auf die Partie gestern zwischen Gladbach und Frankfurt. Philipp Strube hat sich das angeschaut. Ein 1:1 Unentschieden.
Es klappt einfach nicht mehr mit dem Gewinnen. So sehr es die Frankfurter gegen Gladbach auch versuchen. Am Ende steht das dritte Unentschieden in Folge. Seit dem Amouche-Abgang fehlt das Überraschungsmoment. Michy Batshuayi am Deadline-Day als Ersatz für den Ägypter geholt, erlebt am Samstagabend ein unauffälliges Startelfdebüt. Der Belgier schießt nicht einmal auf den Gladbacher Kasten. Auch Ali Wahi, ebenfalls im Winter geholt für viel Geld aus Marseille, kann nach seiner Einwechslung nichts bewirken. Frankfurts neue Stürmer müssen sich erst noch beweisen. Verlassen kann sich Eintracht-Trainer Dino Toppmöller wenigstens auf Hugo Ekitike. Der Franzose trifft gegen Gladbach zum wichtigen 1:1. Sein fünftes Tor in den letzten 5 Ligaspielen. Insgesamt steht er jetzt bei 12 Saisontoren. Kurz vor dem Ende vergibt er dann das 2:1 per Kopf. Ein Sieg, der die Frankfurter im Kampf um die Champions-League-Plätze ganz dicht an den zweiten Leverkusen gebracht hätte. So aber müssen sie den Blick nach hinten richten. Wir stellen uns die Frage, hat der Kader die Qualität für das Erreichen der Königsklasse?
Wie siehst du das, Jonas?
Ich finde es sehr, sehr spannenden Kader. Eine sehr junge Mannschaft, also da darf man dann auch mal zugestehen, dass vielleicht nicht alles immer ganz so funktioniert. Ich habe gerade vorhin gehört, sie stehen auf der Stelle. Ich glaube, sie würden unterschreiben, wenn sie auf der Stelle bleiben.
Ja, dritter Platz. Dritter bleiben, ja.
Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass vielleicht die ein oder andere Mannschaft schwächelt, wie der BVB oder vielleicht auch Red Bull Leipzig, die normalerweise diese Plätze von dem Budget her und von den Rahmenbedingungen einnehmen könnten.
Jetzt ist es so, dass Omar Marmoush, Stefan, weg ist, mit sehr viel Geld, mit sehr viel Gewinn verkauft wurde. Krösche hat dann Last-Minute-Deals noch gemacht, hat Michy Batshuayi 17 Sekunden vor Ende des Transferfensters erst dann finalisiert. Glaubst du, dass dieser Verlust von Omar Marmoush, dieses Weggehen, sie dann doch sportlich beeinflusst, oder hältst du sie für stabil genug und gut genug aufgestellt, um das zu kompensieren?
Nach dem Abgang von Marmoush schon enorm groß ist. Das war der absolute Unterschiedsspieler, natürlich in der Offensive. Das versuchen sie jetzt mit diesen zwei Neuzugängen, Batshuayi und Wahi. Die müssen sich aber auch erstmal eingewöhnen. Das ist ja ein Prozess. Es geht ja jetzt nicht von heute auf morgen. Es dauert ein bisschen Zeit. Mhm. Aber ich glaube schon insgesamt, dass die Mannschaft so stabil ist, dass sie die Qualifikation schaffen für die Champions League in dieser Saison.
Dino Toppmöller macht das wie? Findest du, dass er eine gute Arbeit leistet?
Er steht auf dem dritten Tabellenplatz, macht das gut.
Ja.
Ja. Und man muss ja auch sagen, also bei den Stürmern, die sie jetzt geholt haben, war ja auch so am Anfang, dass Etikette ja auch gebraucht hat, zeitlang. Also das ist schon etwas, wenn du vorne bist, dann brauchst du schon die Laufwege und so weiter. Das wird sich erstmal zeigen dann. Natürlich ist Mamouche ein Abgang, den sie nicht einfach verkraften können, aber sie haben sofort wieder reagiert, was sie in den letzten Jahren ja immer gemacht haben, muss man sagen. Sie haben eine gute Einkaufspolitik gemacht. Mhm. Das ist das sowieso alles Entscheidende, ja, in diesem Business, dass du das richtig machst. Egal, auf was für Ebene, egal, was du für Spieler holst, egal, was für einen Geschäftsführer du holst. Das ist immer das Entscheidende, weil es mit Menschen was zu tun hat, es hat mit Stärke was zu tun. Und das haben sie die letzten Jahre gut gemacht. Deshalb haben sie auch natürlich eine Chance, wie auch gerade gesagt worden ist, dass einige andere Mannschaften schwächeln, dass sie da reinkommen können. Und dementsprechend haben sie eine junge Mannschaft. Sie haben auch dann, sie können sich Werte aufbauen mit dieser jungen Mannschaft. Und je mehr sie performen, werden die Spieler auch wieder teurer. Also das haben sie in den letzten Jahren sehr gut gemacht.
Und natürlich auch ein Verein, wo die Strukturen klar sind irgendwie. Ne? Das muss man auch immer wieder sagen, dass das schon dann eine gute Performance einfach wahrscheinlicher macht.
Also ich kann sagen, ich bin Anfang der 90er von Bremen nach Frankfurt gezogen und habe damals einen super Club verlassen, Werder Bremen, die tipptopp organisiert waren, und habe dann gedacht, was ist denn hier in Frankfurt los? Hier ist ja nichts organisiert.
Ja.
Und da muss ich sagen, die Entwicklung von Eintracht Frankfurt damals von Anfang der 90er bis jetzt ist wirklich unglaublich, wie der Axel Hellmann das da im Griff hat, der ja auch in der deutschen Fußballliga eine bedeutende Rolle spielt. Das ist wirklich bemerkenswert. Und natürlich Markus Krösche als Sportchef, der dann für Freddy Bobic kam und das mit einer Ruhe, Gelassenheit, einer Coolness macht, diesen Markt scannt und eigentlich immer eine Antwort hat, wenn wieder irgendwo eine Frage aufkommt. Dass die Antwort dann natürlich manchmal jetzt nicht sofort am ersten Wochenende, das hat Stefan ja eben richtig gesagt, dass das vielleicht 2-3 Wochen dauert. Aber ich habe das Spiel in Gladbach auch schon als Fortschritt gesehen. Die haben in der ersten halben Stunde ein paar Probleme gehabt. Und jetzt, Edikete hat jetzt einen Mann neben sich auch im Sturm. Mhm. Seine Körpersprache war schon wieder deutlich positiver. Also ich sehe die Eintracht ganz klar in der Quali zur Champions League.
Lass uns mal reinschauen in dieses Spiel, Stefan. Das Tor von Kleindienst, 1-0 in der 26. Minute.
Ja, kannst du nicht verteidigen. Kleindienst zurzeit in einer überragenden Verfassung. Und das ist natürlich genau sein Spiel. Im Zentrum, da schraubt er sich hoch. Das kannst du auch nicht verteidigen. Wichtig war hier, dass sie den Ball direkt reinbringen. Also nicht erst annehmen, sondern mit dem ersten Kontakt. Das sehen wir gleich. Dadurch war die Abwehr noch nicht so organisiert. Aber nochmal, in der Luft ist Kleindienst denn schon ja eigentlich der beste Stürmer, den wir haben.
Florian Neuhaus mit dem wirklich tollen Ball rein. Er hat ja lang nicht gespielt. Ne?
Und du siehst auch, als Flo Neuhaus auf den Ball wartet, wie er schon in die Mitte an Kleindienst anzeigt, macht die schon mal gefasst. Gleich kommt eine Flanke, und zwar auf den Punkt. Ne? Also das ist, ich fand, das war gestern eine wunderbare Szene, zu sehen, wie fit und wie stark Gladbach auch gerade zu Hause agiert.
Ja, deswegen ein Duell von zwei Mannschaften, die richtig gut in dieser Saison sind, jeweils nach ihren eigenen Maßstäben gemessen. Das 1-1 auch noch in der ersten Hälfte. Auch da sehen wir, wie die Eintracht da schön kombiniert. Und letztlich ist dann Ekitike der Einzige, der drauf spekuliert, ne? der irgendwie das Näschen dafür hat.
Ja, der durchläuft, der weiß als Stürmer eben, das kann ein gefährlicher Raum gleich sein. Der Schuss hier ist leicht abgefälscht, trotzdem noch gut gehalten, aber er läuft halt durch, ne, wo andere denn stehen bleiben. Und das hat mit Instinkt ein bisschen zu tun. Thomas Müller ist auch so ein Spieler, der immer sagt, da kann der Ball hinfallen. Ist schon außergewöhnlich.
Außergewöhnlich. Du hier ist so. Ja, wirklich so Spargeltarzan hier. So dünne Beine für einen Fußballer, gell? Aber der ist unheimlich gefährlich vor dem Tor, muss man sagen. Oder gute Schnelligkeit. Also das ist auch so ein Transfer, wo man sagt, alles richtig gemacht.
Ja, total. Das ist sicher auch einer, den sie mit Gewinn verkaufen werden. Irgendwann, wenn sie ihn verkaufen müssen. Weil natürlich ist immer die Fantasie, irgendwann müssen wir nicht immer unsere Besten abgeben. Aber bis du da bist, das dauert eine Weile.
Will man ja auch nicht, weil du willst ja das wiederholen, was in den letzten Jahren passiert ist. Sie haben den DFB-Pokal geholt, sie haben die Euroleague gewonnen. Also davon willst du ja nicht verabschieden, sondern das muss ja immer der Anspruch sein und auch das Ziel.
Aber sie waren die ganze Zeit noch auf so einem Level, wo man immer noch hätte denken können, das kann auch mal wieder Platz 11 oder 12 werden. Aber das ist jetzt vorbei.
Ja,
jetzt
sind sie auf einem Level. Auch der, weil wir vorhin von Dortmund gesprochen haben, auch der Scheidepunkt im Endeffekt, wo dieser Verein hingehen kann. Wenn sie die Champions, die Euroleague nicht gewonnen hätten, dann hätten sie ein Riesenproblem bekommen. Ne? Das sieht, wie eng das zusammen ist, weil da waren sie in der Liga, glaube ich, Achter.
Elfter oder so sind sie geworden und sind dann durch die...
War finanziell auf Kante.
Die Euroleague, das war voll auf
durch
Kante.
Durch den Titel sind sie in die Champions League gekommen.
Und so konnte es dann funktionieren. Weil, dass du die Euroleague gewinnst, mit dem konnte keiner rechnen. Und das war eigentlich das Ausschlaggebende für das, wo sie jetzt auch stehen, muss man auch ganz klar sagen. Sonst wäre es in die andere Richtung gegangen.
Obwohl nach dem Sieg gegen Barcelona in der Euroleague, da habe ich gedacht, wow, das kann wirklich eintreten, dass Eintracht Frankfurt den Pokal holt. Und irgendwann haben die wohl so extrem daran geglaubt, dass das denn funktioniert hat. Also es war ja auch ein verdienter Sieg, so ist es ja jetzt nicht.
Ja.
Und ich glaube, sie haben eine junge Mannschaft, wir haben schon mal angesprochen, aber sie haben auch so erfahrene Spieler drin, wie Trapp im Tor oder Mario Götze noch, der das alles so ein bisschen mit moderiert und mitleitet. Solche Spieler brauchst du natürlich auch. Also nur jung geht nicht, sondern du brauchst denn schon zwei, drei Spieler, die das noch mitführen.
Wir machen gleich weiter hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass, sprechen über den FC Bayern, der da oben auf Position 1 thront. Aber Uli Hoeneß schaut manchmal grimmig, hat neulich auch vom Herrn Eberl gesprochen. Gibt es da schon so ein paar kleine Abkühlungsmomente? Es ist keine einfache Situation für Max Eberl. Soll alle verlängern, das Gehaltsniveau runterbringen. Ob das geht, wissen wir nicht. Ich glaube, es wird bei Bayern weiter Knallergehälter geben. Und bei uns übrigens auch. Oh, Riesenüberleitung. Bei unserem Gewinnspiel geht es jetzt um ein Knallergehalt. Drück Ihnen die Daumen und dann sind wir gleich wieder zurück hier in München. Willkommen zurück hier. Blauer Himmel in München, beste Stimmung bei uns im Stahlwerk Doppelpass mit Hajo von Adel und Band und dieser Runde. Und zu der gehört ja eigentlich auch Katharina Kleinfeld, die jetzt das Bayern-Thema beginnt.
Ja, wir wollen noch mal zurückschauen auf den Auftakt des 21. Spieltags am Freitagabend, als die Bayern gegen Werder Bremen gefordert waren und ihre Pflichtaufgabe erfüllten und dann auch übrigens ihr sechstes Bundesligaspiel seit der Winterpause jetzt in Folge gewannen. 3:0 also. Und das, obwohl es kein Glanzauftritt war, aber sie haben eben ihre Pflichtaufgabe, ich habe es gerade schon gesagt, erfüllt, auch dank Harry Kane. Wir schauen mal in die 56. Spielminute. Da gab es nämlich folgende Szene, die dann zu einem Elfmeter führte. Anthony Jung war das hier. Und wir sehen auch, wie Harry Kane sich da beschwert. Er will Handelfmeter. Und wenn ein Harry Kane sich so beschwert, dann weiß der Schiedsrichter auch, ja, vielleicht sollten wir da noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, mal hinschauen. Und letztlich hat er diesen Strafstoß dann ja auch bekommen und ihn dann letztlich auch verwandelt. War nicht der einzige Elfmeter übrigens, den er ja verwandelt hat. Hier geht ein großes Raunen gerade durch die Menge. Also ich glaube, die Leute gehen alle mit. Das war Handspiel. Wie gesagt, den hat er verwandelt. Er ist Mr. Elfmeter. Das war dann, nachdem er den zweiten in diesem Spiel auch noch verwandelt hat, mittlerweile schon sein 29. in Folge. Das ist wirklich Wahnsinn. Auf der anderen Seite waren sie natürlich wenig begeistert davon und sind nicht so ganz mitgegangen. Marvin Ducksch hat gesagt, ich hätte das Spiel gern weiter beobachtet, wenn der Elfmeter zum 1:0 nicht fällt. Bei uns hätten sie ihn nicht gegeben. Also wir alle wissen, über das Handspiel lässt sich so herrlich streiten, aber über eins eben nicht, dass die Bayern marschieren.
Tja, wer hätte denn hier in der Runde den Elfer nicht gegeben? Ja, Jungs, Bremen-Fans zählen da jetzt gerade. Partikularinteressen. Nee, aber kann man, auch wenn er da natürlich nichts machen kann. Als
heißt immer so schön, gib dem Schiedsrichter nicht die Gelegenheit dazu.
Genau. Und in dem Fall war es halt so, du bist ja Bremer, ne?
Ich saß am Freitagabend im Stadion und in der ersten Sekunde wirkt es ein bisschen unübersichtlich. Ich glaube, wenn du die TV-Bilder siehst, dann kannst du den Elfmeter geben. Und Marvin Ducksch hat am Freitagabend relativ viel beobachtet, auch in der ersten Halbzeit schon, auch in der zweiten Halbzeit schon. Ich glaube nicht, also Werder hat im Hinspiel gegen Bayern nicht einmal aufs Tor geschossen und jetzt im Rückspiel zweimal, sagen wir mal so grob Richtung Tribüne. Da war auch kein Torschuss dabei. Da darf man als Werder-Spieler jetzt gerade echt ein bisschen ruhig bleiben bei diesem Spiel.
Es ist ja für mich dieser Expected Goals Wert,
0,1.
Genau, hatte Bremen. Ne? 0,1 zu 4,7.
Und 0,1 am Ende.
Ja.
Also Kai und ich sind beide in Bremen groß geworden und würden wirklich alles pro Werder jetzt hier interpretieren. Aber nach dem Spiel ist das leider nicht möglich.
Ging nicht, ne? Wie gut waren die Bayern aus deiner Sicht? Du warst im Stadion auch, Stefan? Souveränes Ding, ne?
Ja, souverän, absolut, hatten die absolute Spielkontrolle. Ich habe es ja schon gesagt, von Werder Bremen kam eigentlich gar nichts, eigentlich überhaupt nichts. Und es war nur eine Frage der Zeit, wenn das erste fällt. Und nach dem ersten wusstest du, jetzt kommt doch das zweite noch und das dritte hinten drauf. Das war wirklich nur eine Frage der Zeit. Für Bayern München wichtig gewesen, mal zu Null zu spielen. Ja, ist auch nicht so häufig gewesen, auch in der Vergangenheit. Ja. Vor allen Dingen im Hinblick auf das Spiel Mittwoch dann gegen Celtic.
Beim 2:0 von Leroy Sané können wir gleich mal mit deiner Hilfe, Stefan, auch auf den Laufweg von Sané ein bisschen gucken, weil der war richtig stark.
Ja, das ist stark. Hier sieht man das schon. Jetzt bricht er ab, ne, sieht den freien Raum hinten und orientiert sich dahin. Aber auch von Leimer sehr gut, dass er das erkennt. Er nimmt im richtigen Moment nochmal den Kopf hoch. Jetzt sehen wir es gleich. Zieht da durch. So, und jetzt bricht Sané ab und geht hinten rein in den Raum. Die Bremer Spieler wussten nicht, wohin. Wussten sie aber 90 Minuten nicht. ja, und dann das 2-0. Für Sané freut mich das auch. Kommt rein, na, zeigt mal wieder dann auch seine Klasse. Ein verdienter Sieg.
Ich glaube, Werder war halt auch mit einer echt mit einer Nottruppe durch Platzverweise vom letzten Spieltag. Friedl ja. Unter anderem. Stark hat gefehlt. Dann im Spiel selber hat sich Jens Day noch kurz vor der Pause verletzt. Also das war so eine Werder-Mannschaft, die sicherlich sehr dezimiert reingegangen ins Rennen, aber auch was das Auftreten anging, sich ja, klar
aber
ergeben
ein bisschen
hat.
Im Fußball, also wenn du in München spielst und du kannst dich ein bisschen präsentieren.
Das sage ich
auch,
das ist ein Bundesligaspiel.
Also ein bisschen mal zumindest mal die Zweikämpfe suchen.
Ja, oder aufs Tor schießen.
Ja, die sind ja nur hinterhergelaufen. Sie haben ja nur verschoben und versucht, irgendwie das eigene Tor zu verteidigen.
Na, da kann Armin Fee vielleicht mal was zu sagen, weil der hat bei der Eintracht, wenn die in München gespielt haben, immer die halbe Mannschaft freiwillig rausgelassen. Weil er dann schon gesagt hat, das wird nichts, da kriege ich nur höchstens eine vierte gelbe Karte. Ne?
Das war eine Situation, wo wir eigentlich relativ schlecht standen. Und da war mir das andere wichtiger. Allerdings muss man sagen, ja, na gut, als Trainer musst du halt mal Entscheidungen treffen, weil du wirst ja bezahlt und wirst ja nicht umsonst bezahlt, weil du es halt auch besser weißt wie die anderen. Ist ja auch klar. Ne?
Würdest du für die Binsenweisheit, dass man als Trainer Entscheidungen treffen muss.
Gerne.
3 Euro.
Gerne.
Würdest du.
Gerne. Ja? Zahle ich.
Das ist mein Geld da.
Hier ist das.
Das ist deins.
Ja, Herr Fee, hier ist ihrs. Herr Fee, hier ist Ihr Geld.
Nimm ruhig meins. Mein Geld.
Das ist meins. Ja, gut.
Ja, unglaublich. Gibt es, Armin, einen besseren Elfmeterschützen momentan weltweit als Harry Kane? Wir können auch auf den zweiten Elfer aus diesem Spiel nochmal schauen.
Überragend. Nee, es gibt keinen besseren. Der macht die so rein. Der Torhüter hat einfach keine Chance, weil er sieht genau, wo er hinspielt. Das ist ja wirklich eine Kunst, ne?
Ja.
Dass du immer noch genau triffst, obwohl du anhältst und schaust auf den Torwart. Konzentrierst dich genau, wo der Torwart hinläuft und hast aber die eigene Konzentration auf deinen eigenen Torschuss.
Und er macht jedes Mal. Diesen Stopp macht er ja gar nicht immer, sondern er läuft ja manchmal auch durch.
Aber er schaut. Ja, klar macht er einen Stopp, aber wenn der nicht stoppt.
Ja, da schon, aber bei dem ersten zum Beispiel nicht. Also ich sage jetzt nicht,
nein,
bei jeder Ausführung. Und ich habe das Gefühl teilweise, er könnte dem Torhüter sagen, ich schieße links unten und der hält ihn trotzdem nicht, oder?
Genau. Ja, ist wirklich so.
Wahnsinn,
also die Torhüter können in die richtige Ecke springen. Die hältst du trotzdem nicht, weil sie so präzise sind. Wir haben ja schon mal gesagt, wenn du dieses Außennetz triffst beim Elfmeter und dann hältst den Ball flach, geht er 100% rein. Kannst nicht halten.
Warum ist das so schwer, dass dann ein Spieler oder es so wenige Spieler gibt, die auf so eine Qualität kommen wie Harry Kane bei dieser Standardsituation vom Elferpunkt?
Trainieren, Training.
Nein, aber warum gibt es nicht mehr, die diese Quote haben?
Dann müssen sie mehr trainieren.
Ja, warum trainiert er das dann nicht mehr?
Da musst du den Trainer fragen.
Jetzt reicht's mir ja langsam. Gib auf.
Warum war Ronaldo, also früher, ja, Ronaldo die Freistöße, hat den Ball hingelegt, angetreten, du wusstest, wo, jetzt wird's gefährlich. Ja, warum? Weil er nach den Trainingseinheiten nochmal 20 oder 30 Minuten investiert hat, genau für diesen Ball, für diesen ruhenden Ball. Und das macht ja den Unterschied zwischen dann sehr guten Spielern und dann die absolute Weltklasse, dass sie eben die Zeit sich nehmen, um noch besser zu werden in der Perfektion.
Ich glaube, dass es auch zwei unterschiedliche Komponenten sind. Das eine ist, das Elfmeterschießen im Training zu üben. Und das andere ist halt, die mentale Stärke mitzubringen in dem Moment, wenn es dann wirklich an den Punkt geht, auch komplett ruhig zu bleiben und zu sagen, okay, das ist wie im Training. Es ist keine besondere Situation. Weil das findet ja dann oftmals im Kopf statt, dass es dann halt plötzlich diese Drucksituation wird, das ganze Stadion schaut auf mich, alle TV-Zuschauer schauen auf mich. Um da halt ruhig zu bleiben, ja, das darf ich aus meinem Metier sagen, das ist einfach eine Trainingssache. Also da kannst du dich halt mit auseinandersetzen, um zu sagen, ich bin jederzeit in der Lage, meinen Zustand selbst zu kontrollieren. Und das macht er herausragend gut.
Aber das müssen großartige Tennis- oder Golfspieler auch hinkriegen. Also sozusagen Wimbledon, Matchball, da muss trotzdem der erste Aufschlag kommen. Und dafür musst du den viel trainieren, haben wir gerade gelernt von Stefan.
Ja, aber das Spiel ist nochmal ein anderes. Ne? Es gibt ja, wir hatten ja auch bei uns in der Truppe, ob es jetzt in Gladbach war oder bei Bayern München, du hattest ja auch wirklich Trainingsweltmeister, wo du gesagt hast, der muss spielen. So, und dann stillst du sie und auf einmal konnten sie nicht das abrufen, was sie eigentlich die ganze Woche über trainiert haben. Also das ist dann schon auch hier oben im Kopf sehr, sehr wichtig. Da musst du stark sein, musst du mental stark sein, fokussiert sein. Und das ist Harry Kane definitiv, also bei den Elfmetern sowieso.
Total. Und vielleicht, um das abzuschließen, ja, das ist auch eine Frage, beschäftigst du dich mit der Thematik oder nicht? Und es ist in anderen Sportarten wesentlich verbreiteter als im Fußball. Im Fußball ist so dieses Mentaltraining wird oft noch verbunden mit, ja, wenn ich das mache, das heißt, ich habe eine Schwäche. Und wenn der Trainer das erfährt, und genau das Gegenteil ist der Fall, sich damit auseinanderzusetzen und dann, deshalb heißt es auch Mentaltraining, halt, es halt immer wieder zu trainieren, immer wieder fortzuführen, um dann halt zum Punkt gehen zu können und die Ruhe zu bewahren.
Auf jeden Fall läuft es sportlich richtig gut beim FC Bayern. Wie gesagt, der Abstand 8 Punkte. Die Themen, die es jetzt so gibt, die sind eigentlich eher so auf der Vertragsseite. Welche Spieler werden wann wie verlängert? Kann man das eigentlich schaffen, das Gehaltsniveau dabei noch zu senken? Also keine leichten Aufgaben für Max Eberl momentan, die er zu erfüllen hat, denn da gibt es ja gewichtige Herren, die durchaus Ansprüche haben im Hintergrund.
Wenn Uli Hoeneß so missmutig schaut, dann hat der FC Bayern defensiv mal wieder einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Und wenn Uli Hoeneß missmutig ist, wechselt er vom Du zum Sie. Das muss der Herr Eberl mit ihm, Kompanie, ausmachen, warum wir so viele leichte Tore kriegen. Diese Aussage könnte auch Herr Kompanie als leise Kritik verstehen, wenn er sie denn gehört hätte. Und was würde der Herr Eberl am liebsten sagen, wenn der Herr Hoeneß so böse schaut?
Guck bitte nicht so, das mag ich nicht.
So schaut's aus. Herr Eberl und Herr Hoeneß sind eigentlich Freunde. Aber dauerhafte Zuneigung muss man sich bei Uli Sauer verdienen. Das versucht Eberl auch. Innerhalb weniger Tage hat er Tell teuer verliehen, mit Manuel Neuer preiswert verlängert und mit Davis so teuer, dass der vor Freude tanzt. So schaut's aus. Im Prinzip viele Fleißkärtchen für Eberl. Doch Uli Hoeneß erwartet von seinem Ziehsohn ein 1er-Abitur. Doch bis jetzt hat der kleine Max mit den jüngsten Deals in Ulis Welt erst eine 2 in Sport präsentiert. So schaut's aus. Das Reifezeugnis für Herrn Eberl gibt es bei Uli Hoeneß erst, wenn die Verträge mit Musiala und Kimmich endlich unter Dach und Fach sind. Und lieber Herr Eberl, wenn die Gehaltskosten deutlich gesenkt werden. Denn bitte nicht vergessen,
der FC Bayern hat keinen Geldscheißer.
So schaut's aus. Eberls Situation ist schwierig. Aber wenn's leicht wäre, hätte man ja auch Salihamidzic und Kahn behalten können. Übrigens, Max Eberl könnte bei Uli Hoeneß viele Pluspunkte machen, wenn er Florian Wirtz zum FC Bayern holen würde. Aber bitte preisgünstig. Denn das Ziel muss sein, der FC Bayern möchte gern Porsche fahren, aber möglichst nur Käfer bezahlen. So schaut's aus.
Stefan, ist dieses Ziel eigentlich, die Gehaltskosten langsam ein bisschen runterzukriegen, ist das überhaupt umsetzbar in dem Wettbewerb, in dem sich der FC Bayern befindet?
Ich kann mich gerne wiederholen. Ich nehme die Worte vom Oliver Kahn, der kurz vor Weihnachten hier war, der gesagt hat, viel Spaß dabei, das runterzuschrauben. Ich glaube, das, was im Bericht eben war, sie wollen Porsche fahren, aber Käfer oder was auch immer dann nur bezahlen. Also ich glaube, der FC Bayern bezahlt sehr gut. Das wird sich auch nicht groß ändern. Die müssen natürlich tief in die Tasche greifen, wenn es um Verlängerungen geht, Kimmich oder auch
Musiala.
Aber also der FC Bayern kann das schon. Auch wenn Uli gesagt hat, wir haben keinen Dukatenscheißer oder was er gesagt hat.
Geldscheißer.
Ja, Dukatenscheiße ist dasselbe. Ist eine andere Währung, ist aber dasselbe.
Das ist eine altertümliche Währung.
Dann kann der FC Bayern das schon sehr wohl. Und das müssen sie auch. Also es ist ja Fakt, dass jeder Musiala weiterhin beim FC Bayern sehen will. Und das kostet Geld. Das runterzuschrauben, glaube ich, wird nicht funktionieren.
Jonas, diese Spieler Musiala und Kimmich, die mit Leistung so überzeugen, die so wichtig sind für den Verein, die man auch so als Gesichter für den Verein behalten will, die haben doch alle Argumente auf ihrer Seite, oder? Also hast du wenig Möglichkeiten sozusagen, das zu begrenzen.
Das macht das wahrscheinlich auch so schwierig gerade. Und insbesondere bei Kimmich, wo man ja das Gefühl hatte, so vor einem Jahr war er auf dem Abstellgleis. Und jetzt hat er eben die Argumente auf seiner Seite. Und ich glaube, das hat er sich auch ein bisschen gemerkt. Ja. Mhm.
Aber Ebel war am Mittwoch und Donnerstag auch beim Spobis, bei dieser großen Messe in Hamburg im CCH, von der Kai eben schon erzählt hat. Und er wurde dort gefragt, wie sieht es beim Musiala aus? Antwort, gut.
Von dir, oder?
Ja. Wurde von Kai gefragt.
Gute Vorbereitung.
Gemacht, Moderation. Ja. Und dann wurde gefragt, und wie sieht es bei Kimmich aus? Da kam auch ein gut. Und bei Musiala bin ich ziemlich sicher, dass es sogar sehr gut aussieht. Das wird nicht mehr lange dauern. Also Musiala hat eigentlich von Anfang an auch die Botschaft gegeben, dass er gerne bei den Bayern bleiben würde. Und bei Kimmich wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, aber der hat ein Haus gebaut, der hat 4 Kinder, der ist da auch wirklich in München zu Hause. Und ich glaube, dass das auch klappen müsste. Und eins ist klar, da hat Stefan völlig recht, das wird ungefähr so viel kosten, wie die gesamte HSV-Mannschaft, die Jonas Bolt bezahlt hat. Das ist aber so.
Dann wird es nicht klappen mit der Verlängerung.
Das wird nicht reichen. Also zwei Spieler so viel wie ein Zweitligist für den ganzen Kader und selbst das reicht dann nicht.
Also der Max Eberl hatte am Donnerstag...
Aber wie viel war das denn bei dir da beim HSV? Damit wir, also
das waren so Anfang 20 Millionen.
Okay.
Also ja, gut, das reicht dann bei einem Spieler. Dann kannst du dir einen Spieler ohne Handgeld vielleicht leisten beim FC Bayern.
Ja, okay. Also du kannst noch mal ein bisschen höher gehen in Zukunft bei deinen Vergleichen. Aber jetzt, Kai, sorry, du.
Der Max Eberl hat am Donnerstag da rund 45 Minuten gesprochen über sein Leben, über seine Zukunftspläne, über die Zukunftspläne des FC Bayern. Und ich finde, es war schon stark herauszuhören, dass es halt bei Joshua Kimmich gut aussieht und bei Musiala kann ich mir vorstellen, dass das bis zum Topspiel gegen Bayer Leverkusen schon verkündet wurde, dass er dann seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert hat. Ich glaube, es wird die Woche bei all dem, was man so vernimmt aus München von der Säbener Straße, kann das schon sehr schnell gehen.
Und ist dann der Moment da, wo Uli ihm wieder das Du anbietet? Also das ist ja, das ist ja ein bisschen Folklore.
Ja. Als Spieler habe ich auch mal ein Interview gegeben. Das kam beim Uli auch nicht so gut an. Da hat er auch gesagt, der Herr Effenberg sollte vorher überlegen, bevor er redet.
Was hattest du gesagt?
So, dann habe ich am Samstag 2 Tore gemacht. Wir haben gewonnen. Und er hat gesagt, oh Stefan, ich liebe dich. Das ist immer so. Beim Uli ist so. Hi.
Was hattest du damals in dem Interview gesagt? Kannst du dich erinnern, was du genau von dir gegeben hast?
Nein, das hat er alles vergessen schon.
Nein, wieder.
Was sagst du?
Was sagst du, ey? Du sagst
ja, ich habe nur gesagt, wie viel Geld ich verdiene.
Jetzt kommt nichts mehr, oder? Wie viel waren das?
Ja, 100.000 im Jahr.
Okay, wir müssen
Werbung. Ich glaube, ich schlichte hier mal.
Es bringt nichts mehr. Es geht wieder los. Ja.
Dieser Traum, vielleicht Fiebertraum, Wirtz und Musiala beim FC Bayern, ist das realistisch aus deiner Sicht? Kann das klappen? Also wir hören schon, dass man sich beim FC Bayern nach wie vor sehr bemüht, dass man den Kontakt zur Familie hält und
wäre schön.
Das gerne hätte. Ja, wäre schön, aber glaubst du, es ist machbar? Also auch für den FC Bayern, da so eine Ablöse zu schultern und auch so ein Paket dann dazu den ganzen anderen großen Paketen, die sie jetzt schnüren?
Wir müssen ja ein paar andere Pakete abgeben. Ist ja auch möglich. Ne? Es laufen ja ein paar Verträge, glaube ich, auch aus, die ja auch nicht so wenig verdienen. Und ich würde natürlich sehr gerne Musiala und Wirtz in der Bundesliga sehen weiterhin. Das ist für mich das als Konsument das Wichtigste. Und wenn Bayern
ob
das
die,
schafft...
Ob die in der gleichen Mannschaft spielen, ist egal, oder? Für dich. Hauptsache sind in der Liga.
Hauptsache sind in der Liga. Wenn sie zusammenspielen, ist noch schöner.
Ja, okay, verstehe. Glaubst du, dass das geht?
Geht ja, wenn, nur mit einer Ausstiegsklausel, weil die Herren Eberl und Caro, die finden ja nicht an einen Tisch. Da muss ja noch eine Verhandlung stattfinden.
Ja, aber es gibt ja andere Menschen, also die da vielleicht im Hintergrund arbeiten.
Die haben sich am Donnerstag in Hamburg ganz gut unterhalten. Also die haben sich da auch noch gesehen hinter den Kulissen. Das passt schon.
Das bewusst so gesagt. Also dass Bayer Leverkusen so einen Spieler zu den Bayern gibt, glaube, das wird sehr, sehr schwierig, wenn da keine vertragliche Regelung drin steht.
Das heißt, Sie müssten erst mal verlängern mit Wirtz, dann eine Ausstiegsklausel drin haben oder reinbauen lassen. Also diese Komplexität dieses Managerwesens kannst du uns ja vielleicht ein bisschen erklären.
Genau, weil ich meine, Sie sind Konkurrenten. Leverkusen versucht natürlich ja noch dieses Jahr auch wieder dran vorbeizuziehen. Sie haben letztes Jahr die Bayern alt aussehen lassen und glaube ich auch immer wieder gezeigt, dass sie auch Nein sagen können, insbesondere eben, wenn es in der Liga ist. Und,
also ja, wird Ihnen leichter fallen, wenn man frei verhandeln kann, gehen zu lassen,
glaube ich, dann werden Sie sagen zu den Bayern Nein.
Das kann ich mir glaube, sehr gut vorstellen. Dass der Spieler natürlich da auch ein Wort mitzureden hat. Wenn der unbedingt zu Bayern will, dann glaube ich nicht, dass sie im Leverkusen das dann...
Auch da hat es Leverkusen schon mal geschafft, zu sagen, dann bleibst du halt eben da.
Ja, das kann sein. Aber also, genau, das andere kann auch sein.
Also du meinst Jonathan Tah jetzt, oder was? Ja,
ja auch also ich war ja selber auch mal
bei Leverkusen
mitbeteiligt, ja? Wo es dann eben ganz klar sagt, zu den Bayern geht der Spieler nicht.
Aber Fakt ist ja, wenn es einer kann, dann kann das der FC Bayern. Dann gibt es ja zig Möglichkeiten bei den Verträgen, wo du etwas anderes anbietest. Also wir reden immer nur von der Ablösesumme, aber wir haben noch den Spieler, den könnt ihr haben. Stanisic war, glaube ich, ein gutes Beispiel, der ausgeliehen wurde von Bayern München nach Leverkusen. Da gibt es ja zig Möglichkeiten, wie man so einen Vertrag dann gestalten kann. Das weiß ich.
Vor allen Dingen muss man auch
schön,
sagen,
dass du uns das auch mitteilst.
Ist ja auch etwas, ich hole ja einen Spieler, der gerade mal, wie alt ist er, 22, 21. Also den Spieler, wenn der 5 Jahre vertrag, dann ist er 27. Dann kriegst du vielleicht noch mehr Geld wie vorher. Also es ist was anderes, als wenn ihr einen 30-Jährigen verpflichtet.
War der nicht eigentlich bei Ihnen in der Jugend, Herr Fee?
Der war.
Und Sie hätten ihn eigentlich halten müssen, oder?
Ja, Köln. Dann hätte ich jetzt Zauberer. Kann
Wunden aufreißen.
Gar keine Wunden. Der Junge ist schon in der B-Jugend überragend gewesen. Ja. Das haben aber andere auch mitbekommen. Ja. Also das hat Bayern München mitbekommen, Barcelona mitbekommen, Man United.
Borussia Dortmund saß da,
dann soll er mit 16 beim Zweitligisten, den wir damals waren, verlängern. Dann müssen sie ein Zauberer sein, wenn sie das schaffen.
Es geht um den ersten FC Köln, um das mal zu sagen. Ja.
Mir gefällt Flo Wirtz bei Bayer Leverkusen übrigens auch ganz gut. Also wenn ich so an diese Saison denke und an die letzte Saison denke, dann muss der nicht unbedingt zum FC Bayern wechseln. Also der macht
auch
das
die Entwicklung, die er so gemacht hat. Ne?
Ja, also vielleicht passt das zu ihm auch ganz gut, dieses Umfeld, dieses ruhige Umfeld in Leverkusen. Das ist ja an der Ebener Straße, Stichwort FC Hollywood, dann doch mal was ganz anderes. Ne? Auch wenn die Zeiten jetzt ruhiger sind als damals mit dir und Uli Hoeneß.
Aber der ist so gut.
Worauf willst du jetzt hinaus?
Auf dieses Gehaltsthema.
Das regeln wir in der Pause.
Die Pause ist aber nur 89 Sekunden lang. Nochmal Hinweise von unserem Sportwettpartner. Und danach geht es weiter hier im Stahlwerk Doppelpass. Sprechen über die Bayern-Verlängerung. Es gab ja Neuer jetzt schon. Davis hat man für auch ein relativ umfangreiches Paket. Hat man auch ordentlich draufgelegt oder ordentlich hingelegt, verlängert und danach gibt es auch noch das Dopafon. Also viele Gründe, dran zu bleiben, die 89 Sekunden und dann sind wir gleich wieder zurück. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Bei uns gibt es den schnellen Wechsel rüber zu Katharina. Ich habe ja gesagt, Alfonso Davis
hat man verlängert beim FC Bayern. Über 5 Jahre läuft der Vertrag jetzt noch weiter.
Das ist wirklich ein ordentliches Paket geworden. 24 Jahre ist er ja alt und er ist ja schon eine ganze Weile beim FC Bayern München. Seit er 18 ist, also seit 2019, hat 5 deutsche Meisterschaften seitdem gewonnen. Einmal die Champions League, also nicht so schlecht, was er da im Portfolio stehen hat. Und sich auch entsprechend gefreut, dass es jetzt zu dieser Vertragsverlängerung kam. Hat sogar direkt einen Song aufgenommen.
Yeah, we here 2030. I ain't going anywhere. We here to stay, baby. We here to stay. Yeah. Let's go.
Yeah. Yeah. I'm still here 2030. Munch of my throne, this city been worthy. Worthy. Signed that deal, now the game looks sturdy. Sturdy. Red kid on my back, and the goals come early. Early. Champions made, we don't break no mercy. Mercy. Trophy stacked high, every win feeling worthy. Worthy. Speeding down the wing, vision getting blurry. Blurry. 2030, I'm still riding sturdy. Sturdy.
I just want to say thank you guys for all your support over the years. I'm happy to extend my contract, and I'm happy to be here. You know, another 5 years, let's go. More trophies, more success.
Also München, My Throne, so heißt der Song von Alphonso Davies, der hier rappt und schon eine nächste Karriere beispielsweise so ein bisschen aufmacht. Eine Parallelkarriere könnte es sein. Er freut sich, er hat da also nochmal auch gesagt, dass er sich bedankt bei seinen Fans, bei den Zuschauern, die natürlich auch immer mit dabei sind und erstmal auch beim FC Bayern München, dass es jetzt funktioniert hat mit dieser Vertragsverlängerung. So, und jetzt sind wir dann nochmal bei diesem umfangreichen Paket, was Flo ja gerade schon angerissen hat. Was wäre denn aber eigentlich die Alternative gewesen? Jetzt ist Jan nicht mehr da. Mit seiner Plattform Player haben wir aber trotzdem mal zusammen geguckt, wie sähe denn tatsächlich auf dieser speziellen Position, auf der Linksverteidigerposition, wir haben es hier Inverted Fullback nochmal genannt, auch mit dem Potenzial, die Schiene dann zu laufen, wie sähe da das Alternativprogramm aus? Und zwar auch auf dem Niveau. So, und dann sind wir wirklich bei Topspielern in Europa. Zinchenko beispielsweise von Arsenal, der 28 Jahre alt ist. Wenn wir da so ein bisschen weiter runtergehen, bis Davies, da sind 4 von den 5 Spielern, die vor ihm kommen, allesamt aber älter als er selbst. So, und jetzt, da wir ja hier auch mehrere Sportmanager bei uns in der Runde haben, können wir vielleicht die Frage, ich weiß nicht, an Jonas Bolt beispielsweise richten, auch wenn dieses kolportierte Gehalt von 15 Millionen, was relativ viel ist über diese 5 Jahre, denkt man jetzt erstmal so, aber möglicherweise dann im Gesamtpaket mit allen Überlegungen, die da mit reinkommen, doch Signing-Fee bei einem anderen Spieler, möglicherweise die Ablösesumme, was da alles so mit reinzählt, ist es dann nicht doch das günstigere Paket, was wir jetzt mit Davies haben?
Ich ziehe das Geld gleich mal auf. Teuer ist immer, was nicht funktioniert. Also ich glaube, dass der Spieler sehr gut zu Bayern passt und wenn sie jetzt so eine Verlängerung ja auch durchgezogen haben, dann zu den Rahmenbedingungen, die vielleicht dem ganzen Verein oder auch die Genehmigung dann bekommen haben, weil sie Gehälter eingespart haben, ich weiß nicht. Nein, hundertprozentig ist das so, dass so ein Spieler, der ja funktioniert und auch eine Perspektive mit sich bringt, Marktwert mit sich auch irgendwo vereinnahmen lässt, irgendwo im Gesamtpaket, der dann auch ein bisschen günstiger erscheinen lässt. Ja. Mich wundert, dass da ein Spieler wie Grimaldo gar nicht auftaucht.
Ja, das ist jetzt, weil der Player-Plattform auf einer anderen Position, nicht Inverted Fullback, okay, sondern...
Ist künstliche Intelligenz, funktioniert nicht immer.
Aber in der Tat... in der Tat... So ein Spieler, der natürlich damals ablösefrei kam und dann so funktioniert und wahrscheinlich
da ablösefrei ja auch immer.
Ja, ablösefrei ist, heißt natürlich, du musst dann ein Handgeld bezahlen, genau. Klar. Aber trotzdem ist er wahrscheinlich deutlich günstiger als Alphonso Davies beim FC Bayern.
Das war ist ja auch
Stefan,
wichtig.
Entschuldigung, und du weißt mein eben, Thema ist immer so ein bisschen bei Bayern. Ich verstehe, dass diese oberste Top-Riege da, so diese 5, 6 wirklichen Ikonen dieses Kaders, dass die so um die 20 Millionen verdienen. Ich frage mich, ob der Unterbau nicht zu viel verdient, ob da nicht zu viele, sagen wir mal, zwischen 15 und 20 oder zwischen 10 und 15 Millionen Jahresgehalt sind. Oder ist das einfach das Gehaltsniveau, was beim FC Bayern mittlerweile so sein muss.
Das ist natürlich gestiegen, ist ja klar. Aber ich glaube, dass die Verantwortlichen des FC Bayern sehr wohl wissen, oder die Spieler richtig einzuordnen und einzustufen bei der Gehaltsfrage. Zurück zum Davies muss ich sagen, es ist absolut richtig, mit ihm zu verlängern. Wir erinnern uns, die haben ja Hernandez gekauft für 80 Millionen für einen Linksverteidiger bzw. Innenverteidiger. Das wollten sie nicht nochmal logischerweise oder einen Alaba ablösefrei gehen lassen zu Real Madrid. Das durfte nicht mehr passieren. Von daher steht die Summe, 5-Jahres-Vertrag, 15 Millionen im Jahr, das hört sich erstmal viel an, aber das steht im Verhältnis, finde ich, als wenn du tief hättest in die Tasche greifen müssen, um einen neuen zu kaufen. Und den musst du erstmal finden und der muss erstmal funktionieren. Und da hast du, bei Davis hast du absolutes Potenzial.
Hast du eigentlich deinen Vertrag bei Sport 1 schon verlängert?
Noch nicht. Ich mach das, also
machst du dann auch einen Rap oder?
Dann esse ich esse einen Rap. Aber ich mache keinen Rap. Nein, ich mache das. Also wenn du verlängerst, dann bin ich auch bereit und dann können wir eine Platte aufnehmen.
Und passt das mit der Hose? Aber, dann müsstest du mir auch so eine Hose geben, da bitte.
Ich habe dir schon viel gegeben.
Das stimmt.
Das stimmt. Du lernst jeden Sonntag.
Immer wieder lerne ich aufs Neue.
Ich aber auch.
Das Gleiche und das Gleiche wieder. Nein, alles gut.
Ach, jetzt also ist alles gut?
Ja, weil ich jetzt so ein Gespür dafür habe, dass wir vielleicht weiter zusammenarbeiten. Da freue ich mich drauf. Ja.
Gibt es da was zu verkünden?
Nein,
das alle neugierig.
Ich wollte nur, weil ich das...
Woran scheitert es? An den Gehältern?
Gar nicht.
Ja. Wollt ihr zu viel?
Wir sind sozusagen der Anti-FC Bayern hier, dieser kleine Sender. Ja, genau. Nein. Alles gut. Und ich muss auch, Max Eberl hat ja, glaub, war das bei dir auch, wo er gesagt hat, ich möchte Spieler nicht überreden müssen?
Ja, genau.
Das hat mich echt gewundert. Ist das nicht eine Aufgabe, als man Spieler überreden muss?
Überzeugen.
Ja, das will er, natürlich. Aber irgendwie, also bei einem Jo Kimmich würde ich jeden Tag auf der Matte stehen und dem irgendwie
das Wiegenlied singen. Nicht, weil er weiß doch, er kennt den Verein in- und auswendig. Er kennt die sportliche Situation, kann sehr wohl selber einschätzen, wo die Reise mit dem FC Bayern in den nächsten 3, 4, 5 Jahren hingeht. Also mit ihm musst du nicht jeden Tag auf der Matte stehen, nein.
Und ich glaube auch, dass Max Eberl das bezogen meint auf die Gespräche, die er bereits geführt hat und dass er da einfach ein sehr gutes Gefühl hat, was diese Gespräche angeht, was den Verlauf anging und dass Jo Kimmich auch sehr gut weiß, was er am FC Bayern hat.
Wie gut kann man Spieler überhaupt überreden? Oder sind das dann eh nur die Zahlen auf dem Papier letztlich?
Ja, überreden. Ich glaube, überzeugen ist der entscheidende Ausdruck. Also natürlich spielen Zahlen da eine ganz, ganz gewaltige Rolle dabei. Aber klar, Umfeld, auch eben eine Perspektive aufzuzeigen, wie geht es eben weiter, wer sind deine Teamkameraden, Trainer. Und klar, wenn ein Spieler wie Kimmich, der so lange da bleibt oder da ist, der kann das schon sehr gut einschätzen.
Ja. Aber überzeugen musst du ja eher Spieler, die du neu dazu holst.
Ja.
Als Spieler, mit denen du verlängern willst.
Das ja, aber
du musst. Oder ein Spieler, wenn du ihm sagst, bleib halt nochmal ein Jahr und dann kriegst du eine Ausstiegsklausel rein.
Ist es bei einem Jo Kimmich nicht, wahrscheinlich bei Musiala ähnlich, schon auch entscheidend, dass er eine Perspektive sieht, wie gut ist dieser Verein aufgestellt für die nächsten 3, 4 Jahre, um Champions-League-Titel immer mitzuspielen?
Also so wie er ist, der will gewinnen. Das zeigt er in jedem Spiel und er kann eins nicht verlieren. Mhm. Und der will eine Perspektive, der will Champions-League gewinnen, der will Deutscher Meister werden, der hat diesen Ehrgeiz, der ihn groß gemacht hat. Aber weißt du, was ich machen würde? Ich würde mit den 4 Kindern sprechen, ich weiß nicht, wie alt sie sind, mit der Frau. Vielleicht können die ihn überzeugen, dass er da bleibt.
Ach so, hast du das gemacht immer?
Ab und zu. Nicht jeder hat 4 Kinder gehabt.
Nein, aber solche Fakten. Ja, das stimmt. aber du hast das ja auch angesprochen und da denke ich immer, ja gut, der hat jetzt nicht ein Haus gebaut. Also ist das jetzt ein Argument, immer in München zu bleiben? Das Haus bleibt. Also das nicht, aber es gibt schon auch solche weicheren Faktoren, wie wohl fühle ich mich in einem Verein, wie wohl fühle ich mich in der Stadt oder in der Region. Also das spielt ja schon auch noch eine Rolle und nicht nur. Wo kann ich noch 2,50 Euro mehr verdienen?
Genau, und welches Feedback bekomme ich auch aus dem Verein? Stefan hat es vorhin angesprochen, dass es vor einem Jahr noch sich auch ganz anders anhörte. Und Kimmich so das Gefühl hatte, hier wird gar nicht mehr so viel Wert auf mich gelegt. Und das hat sich ja nun diametral geändert. Und das hat ihm Max Eberl auch zu verstehen, ihm mitgeteilt. Also ich hatte das Gefühl, als Max Eberl mit Kai da auf der Bühne saß, dass da also wirklich vertrauensvolle Gespräche laufen. Wenn man da jetzt sozusagen nur dieses eine Zitat rausholt, ich will den Spieler nicht überreden, dann klingt das irgendwie so, ich rede mit dem nicht oder so. So war das aber überhaupt nicht. Sondern
also, so ist es ganz sicher.
Er will keinen Druck auf den Spieler ausüben, sondern er will mit ihm zusammen die Perspektive weiterentwickeln. Und ich glaube, da sind die doch beim FC Bayern ganz entspannt.
Und letztlich muss ja dann ein Spieler auch davon überzeugt sein, dass er den richtigen Schritt oder die richtige Entscheidung jetzt getroffen hat. Ne? Wenn er dann da verlängert, Und so habe ich das auch interpretiert, was er da gesagt hat im Thema Überreden und Kimmich.
Ja, also Max Eberl war in diesem Gespräch am Donnerstag so gelassen bei dem Thema Kimmich und beim Thema Musiala und hat mehrfach gesagt, dass er wirklich nicht nur ein gutes Gefühl hat, sondern dass die Verhandlungen gut laufen. Von daher denke ich, dass das bald über die Bühne gehen wird.
Ja. Und ihr wisst es ja auch, bei Musiala hing viel an Davis-Verlängerung. Das sind wirklich ganz, ganz enge beste Freunde.
Ja.
So, Davis hat jetzt verlängert und deswegen stimmt das, dass wahrscheinlich die Unterschrift von Musiala kurz bevorsteht, dass er den Vertrag auch verlängert, genau aus dem Grund.
Ja,
und dann wird Kimmich verlängern, weil er sieht, die zwei, die wichtig sind für den Club, dann gebe ich auch meine Unterschrift.
Genau, der Domino-Effekt, der dann vielleicht eintritt. Genau. Wir haben ja die Frage der Woche gestellt, nicht so direkt in die Richtung, ist die Meisterschaft entschieden, sondern eher, was hat Alonso da eigentlich gemacht? Ist das richtig gewesen, 8 Leute draußen zu lassen gegen Wolfsburg, in Wolfsburg? Und bin gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer geantwortet haben, was das Meinungsbild so ist.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht sehr deutlich. Es gibt eine kleine Mehrheit von Ihnen, die zumindest online erstmal sagt, ja, das war zu viel Risiko jetzt gegen Wolfsburg mit dieser massiven Rotation. Und das könnte durchaus auch schon eine Vorentscheidung in der Meisterschaft gewesen sein. Also 52,9% sagen das hier. Und dann die Minderheit, die sagt, nee, also Wunder, die kann es durchaus schon noch mal geben. Leverkusen kann da möglicherweise auch noch eine Aufholjagd starten. Wie es am Dopafon aussieht, das weiß ich noch nicht. Das hören wir uns jetzt zusammen an.
Xabi Alonso hat mit seiner Rotation bei Bayer Leverkusen die Meisterschaft nicht verspielt. Denn Veränderungen in der Aufstellung muss man aufgrund der großen Belastung immer mal vornehmen. Und der Rückstand auf Bayern München resultiert nicht aus einer etwas größeren Rotation, sondern aufgrund der Stärke von Bayern München.
Ja, Alonso hat sich da verzockt. 8 Spieler rein, die anderen raus, ist ein großes Gefälle. Und es lässt sich Bayern München nicht mehr nehmen. Gegen wen sollen sie verlieren, außer gegen Leverkusen? Haben sie immer noch 5 Punkte und die nehmen sie dann mit und werden auch Meister.
Wunder gibt es immer wieder. Lasst Bayern mal 2-3 Spiele verlieren oder unentschieden spielen und Leverkusen 3 Spiele gewinnen. Dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
Ich werfe mal ein hier für unsere Zuschauer da. Du hast ja vorhin schon gesagt, ganz zum Beginn der Sendung, dass das sein Weg immer schon war. Und ich weiß von dir, Stefan, auch, dass du das auch schätzt an Xabi Alonso, dass er da nicht jetzt irgendwie wegen der Tabellensituation oder weil es jetzt die Woche vor dem Bayern-Spiel ist, von seinem Weg abkommt, ne?
Genau. Und das zieht er durch, das hat er in der Vergangenheit, das hat er jetzt gemacht. Du kommst aus dem Pokalspiel,
120
Minuten, das kostet Körner. Ist ja klar, dass du dann irgendwas veränderst. Und wovon reden wir? Ja, wir setzen Schick auf die Bank, den spielt Boniface. Also ist das ein Qualitätsunterschied? Sehe ich nicht so. Und von daher soll er auf jeden Fall seinen Weg auch so weitergehen.
Und bei Florian Wirtz ist es ja schon häufiger so gewesen, wenn er dann von der Bank kam, hat er richtig was bewegt. Also es ist sicherlich auch einer, der das man machen kann.
Ja, 100%. Also erstmal 8 Spieler finde ich relativ, weil wenn du die Startaufstellung siehst, mit der Startaufstellung haben sie schon viele Bundesligaspiele gewonnen.
Ja.
Es geht primär natürlich um Wirtz. In Dortmund hat er aus anderen Gründen auch nicht begonnen. Da funktioniert es dann. Jetzt hat er es ja auch erklärt, sagt, er hat gehofft, er kommt in der späteren Phase rein und bringt seinen Impact. Mhm. Er holt einen Elfmeter raus, wegen Millimetern ist es abseits. Kriegst du den Elfmeter, gewinnst du 1-0 und keiner diskutiert. Also ich bin da auch eher auf Stefans Seite.
Er hat auch noch eine Riesenchance kurz vor Schluss. Ne?
Ja.
Also,
yeah.
Und es klang auch für mich gestern so in den Interviews, als habe Florian Wirtz auch so ein bisschen um diese kurze Pause, zumindest in der ersten Halbzeit, gebeten. Also es war für mich herauszuhören, dass das eher auch von seiner Seite kam und kein Alleingang des Trainers war.
Hast du das Gefühl, dass Bayer diese 8 Punkte noch aufholen kann?
Also erstmal bin ich dabei, dass das völlig richtig ist, zu rotieren. Das ist auch für den Kader wichtig, für das Miteinander in der Mannschaft, dass die anderen Spieler auch merken, dass sie auch eine Chance haben zu spielen. Und es ist bei dieser Hochbelastung gar nicht anders möglich, Spieler dann auch mal zu schützen, auch vor sich selbst. Die würden nämlich eigentlich immer am liebsten spielen. Und die 8 Punkte, gut, am nächsten Wochenende spielt Leverkusen gegen die Bayern, dann wären es noch 5.
Ja.
Aber da bin ich der Falsche, Jan. Da hätte man den anderen fragen müssen, den KI-Jan hier.
Ja.
Der hätte es vielleicht beantworten können.
Ja, aber wir haben ja alle irgendwie so ein Gefühl. Und du hattest vorher gesagt, ja, ich glaube, das reicht nicht mehr. Deswegen, ich wollte nur wissen, ob das hier große Optimisten sind. Du als ehemaliger Leverkusener?
Also ich bin jetzt wirklich gespannt auf das Spiel nächste Woche. Aber wie gesagt, selbst mit dem Sieg sind es ja erstmal auch noch ein paar Punkte Abstand gewesen. Also du musst jetzt gegen die Bayern gewinnen, wenn du eine Chance haben willst. Und dann mal gucken, wenn das gelingt, was das für eine Wirkung hat.
Wir machen eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauer, sind gleich wieder zurück hier im Stahlwerk Doppelpass. Union Berlin hat gestern ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Und bei Hoffenheim sieht es natürlich richtig bitter aus, muss man sagen. Dennis Geiger hat da gesagt, boah, so viel Geld geben wir aus, 90 Millionen und wir sind 15. Wir schauen also ein bisschen weiter unten in der Tabelle noch mal ganz genau hin. Und für Sie, aufpassen, Knallergehalt. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bis gleich. Hey, hier ist aber noch Energie drin, hier beim Stahlwerk Doppelpass. Sehr schön. Liegt vielleicht auch an Ayo von Hadel und Band oder dieser Runde oder eben Katharina, die jetzt wieder Fragen aus dem Netz an unsere beiden Stargäste. Jonas Bolt und Armin Fehert. Bitte schön, Katharina.
Wir machen so ein kleines Ping-Pong-Spiel daraus. Ja. Ja, da ist ein bisschen was reingekommen. Also wir würden mit Jonas anfangen. Die Leute haben sich gefragt, hatten Sie keine Lust, Türkisch zu lernen? Da muss er schon grinsen. Wir erklären das nochmal kurz. Es gab jetzt diese Gerüchte, dass es da ein Angebot von Beşiktaş Istanbul gab. Ich glaube, es war gar nicht so richtig klar, um welche Position. Als Sportmanager würde ich mal davon ausgehen. Vielleicht können Sie uns aufklären. Hatten Sie keine Lust drauf?
Eine neue Herausforderung, vielleicht auch eine neue Sprache, wird mich in der Tat reizen. Ja, ich führe aktuell das ein oder andere Gespräch. Welche Sprache, das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja.
Also Ausland ist nicht ausgeschlossen? Okay.
Nein. Beşiktaş, das war schon was dran, oder?
Es gab ein bisschen Kontakte.
Okay.
Immerhin. So, wir haben eine Antwort bekommen. Wir machen mal weiter. Die Frage können wir ehrlich gesagt an beide stellen. Musiala oder Wirtz, wen würden Sie als, ich fange an, oder machen wir einfach direkt noch weiter mit Jonas, hier an, wen würden Sie lieber verpflichten, wären Sie als Sportmanager gerade tätig bei einem Verein, der sich das leisten kann?
Ja, sehr schwierige Frage, aber ich würde mich für Florian Wirtz entscheiden.
Wie sieht es bei Ihnen aus?
Ganz einfache Frage, ich würde beide verpflichten.
Größenwahn!
Es war ein Oder dabei, absichtlich. Also wenn nur einer geht.
Wieso soll nur einer gehen? Gehen doch beide.
Beantworte mal die Frage.
Findest du einen besser als den anderen?
Also ich versuche es zu übersetzen. Und dann müsste ich, also um das professionell zu beantworten, müsste ich dann entscheiden, wer zu welcher Mannschaft besser passt. Also müsste ich erst mal wissen, was für Mannschaft ich trainiere.
Okay. Das wäre auch noch eine
was
Frage.
Was für eine Mauertaktik.
Nein, das absolut, ist wirklich. Wieso? Also ich kann nicht sagen, der eine passt mehr zu der, der andere passt mehr zu der. Am besten passen sie beide zusammen.
Okay.
Bleib dabei.
So sehen das wahrscheinlich die meisten Sportmanager. Wie gesagt, wenn es gehaltstechnisch dann funktioniert und beziehungsweise auch ablösetechnisch. Jonas, wir machen nochmal weiter. Welche Frage wird Ihnen bei Ihrer 2 Meter Körpergröße am häufigsten gestellt?
Das warum?
Warum?
Warum bist du so groß? Ja, das habe ich bis heute noch nicht beantworten können.
Ne? Ja. Ja, sagen, was ist die Antwort darauf?
Tue ich mich nach wie vor schwer, das zu beantworten. Ja.
Armin, gibt es eine Entscheidung in Ihrer Karriere, bei der Sie heute sagen würden, ach, da hätte ich besser mal den Mund gehalten?
Eine.
Der war gut.
Also ich war fast 30 Jahre in dem Geschäft, von daher, also das, da müsste es wirklich eine sein, die komplett krass war, dann wird mir die einfallen. Aber ich habe sicher viele Entscheidungen getroffen, die jetzt nicht unbedingt richtig waren, die ich heute anders machen würde, aber die eine gibt es nicht.
Lassen Sie sich an einer vielleicht mal teilhaben. Was ist tatsächlich eine, wo Sie uns jetzt hier im kleinen Kreis sagen können, boah, das war vielleicht jetzt nicht so richtig?
Ja, also ich hätte seinerzeit in Stuttgart Özil gerne verpflichtet. Und ich habe es nicht gemacht. Und das war eigentlich...
Wo war der damals?
In Bremen.
In Bremen.
Na, auf Schalke. Auf Schalke.
Schalke,
er war
schon.
Auf Schalke. Er war auf Schalke und ist dann nach Bremen. Und so. Ich hätte ihn eigentlich nach Stuttgart holen wollen und sollen. Und ich habe es, hat nicht geklappt. Das war eigentlich eine bescheuerte Entscheidung. Aber die nicht allein nur an mir lag, muss ich sagen.
Es hat nicht geklappt, weil?
Weil er zu viel Ablöse, es waren damals 5 Millionen, SRG Witz, Witz ja, gewesen. Seinerzeit war es ein bisschen mehr wert, muss man auch sagen. Definitiv. Ja. Aber es war Entscheidung, ja. Mhm.
Gut, haben wir eine Antwort bekommen. Jonas, als ehemaliger Sportvorstand des HSV müssen wir diese Frage auch einmal stellen und sie kam eben auch auf. Was glauben Sie, wer steigt in die Bundesliga auf?
Der HSV, 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf.
Also schlägt sich dann in der Relegation durch.
Wer auch immer von den dreien. Ja.
Okay, das lassen wir noch offen. Gut, und dann haben wir eine letzte Frage noch für Sie, Herrn Fee. Viele Spieler, die erzählen ja immer, wenn sie die Meisterschaft gewinnen, dass sie die Schale mit ins Bett nehmen. Wie war das bei Ihnen 2007? Haben Sie die mit ins Bett genommen?
Ja, wir haben vorher die Schale schon machen lassen und hat jeder eine Schale gekriegt, hat sie mit ins Bett nehmen
können. Klare Antwort.
Soweit ich mich erinnern kann, hat Mario Gomez die Schale mitgenommen und hat mit der Schale im Bett gelegen. Und es war sogar nur ein Bildreporter dabei, ich weiß nicht mehr.
Sportbild hat es. Mit im Bett?
Der hat
mit der Schale und Mario Gomez.
Er hat das Bild gemacht.
Plaudern Sie ruhig ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen, da kommen gerade gute Geschichten.
Weiß ich auch nicht, aber.
Sie haben sie nicht mit ins Bett genommen?
Nein, ich habe es nicht mitgenommen. Bei mir liegt der Hund im Bett und nicht.
Auch schön. Also, das waren die Fragen. Vielen Dank an Sie beide. Dankeschön. Ja.
Jetzt schauen wir mal auf den unteren Teil der Tabelle und auf die Mannschaften, die da unten sind. Gucken erst ganz kurz auf die Tabelle, um uns noch mal ein bisschen zu orientieren. Also, das ist recht knapp ganz unten. Wenn Kiel heute gegen Bochum gewinnt, dann geht Heidenheim sogar auf den 17. Platz. Hoffenheim steht nicht gut da mit 18 Punkten. Aber Union hat sich jetzt Luft verschafft. Stefan, wie hat dir das gefallen gestern, was die gespielt haben?
Ja, das war ganz hervorragend. Also auch in der erfolgreichen Saison haben sie ja nicht oft 4 Tore geschossen, wenn überhaupt, weiß ich gar nicht. Aber das war schon ein wichtiges Spiel für auch Baumgart, ne? Gekommen, ein bisschen am Wackeln gewesen. Aber gestern war ein Ausrufezeichen für Union, haben sie ein bisschen freigeschwommen. Für Hoffenheim natürlich eine Katastrophe.
Ja.
Es war indiskutabel, was sie da angeboten haben, wirklich über 90 Minuten. Und du hast ja vorhin schon gesagt, fast oder über 90 Millionen investiert vor der Saison und dann so ein Ergebnis, da stimmt das überhaupt nicht.
Das stimmt überhaupt nicht und wenn wir uns erinnern, zu einem früheren Zeitpunkt in dieser Sendung haben wir ja auch die Kaderwerte oder die Kaderbewertungen aus der KI gesehen, wie hoch Hoffenheim da eigentlich ist von den Qualitäten, die sie in ihrer Mannschaft eigentlich haben. Gucken wir kurz drauf, hier ist das Zitat von Dennis Geiger, wir geben 90 Millionen aus und sind 15. Ja. Und die Tendenz ist vor allem sehr negativ gerade. Wir gucken mal auf ein paar Tore, Stefan. Hollerbach macht das 1-0. Ein Spieler, den du gerne siehst, glaube ich. Ne?
Ja, nicht nur wegen den beiden Toren gestern, die er gemacht hat, sondern er ist schon so ein Unterschiedsspieler bei Union. Also ich gehe mal davon aus, dass er in ein oder zwei Jahren beim großen Club dann in der Bundesliga auch spielt. Der macht schon den Unterschied und ist nicht nur einer, der Tore macht, er bereitet vor, er arbeitet fürs Team, beide Seiten, offensiv, defensiv, den schätze ich sehr, den Jungen.
Also einer, der, sagen wir mal so, Niveau Frankfurt, Stuttgart, Dortmund,
Dortmund gerade nicht, eher Frankfurt.
Das hat aber nichts mit Hollerbach, sondern mit Dortmund zu tun jetzt sozusagen.
Ja, den muss er sich ja erarbeiten, aber die Entwicklung von ihm, muss ich sagen, ist ein junger Spieler, hochtalentiert, die Entwicklung ist herausragend und ich gehe davon aus, dass er in ein, zwei Jahren woanders spielt.
Das zweite Tor in der 61. Minute gucken wir uns auch noch an. Ljubicic, neuer Mann. Aber
genau,
wie Hoffenheim sich da so verhält, ne? Also, das ist schon...
Total verunsichert ist die Truppe. Also die haben ja gehofft mit dem neuen Trainer Ilsa, dass da irgendetwas positiv jetzt passiert, haben das erste Spiel gegen Leipzig 4-3 gewonnen zu Hause, wo du gesagt hast, wow.
Ja.
Aber seitdem auch nichts mehr. Ich glaube, die letzten 10 Spiele...
Ja, sie haben in der Europa League jetzt mal gewonnen in Anderlecht.
Ja, trotzdem das war ausgeschieden.
So ein kleines,
So, das sieht wirklich düster aus. Also für das, was sie investiert haben, ist das echt ein übles Ergebnis.
Woran liegt das deiner Meinung nach?
Im Grunde zerlegt der Verein sich da gerade selbst, muss man sagen. Die haben in der Vorbereitung den Sportchef Alex Rosen rausgeworfen nach 10 Jahren. Mhm.
also in der Vorbereitung, in der Zeit, als in der die strategischen Entscheidungen für die Saison getroffen werden, haben dann keinen Sportchef gehabt, haben dann am Spielermarkt eingekauft, wie verrückt, kann man fast sagen. Mäzen Hopp hat auch wieder frisches Geld dazu gegeben dafür. Haben dann den Trainer rausgeworfen, haben jetzt aus Österreich völlig neue Leute im Verein, die da vorher gar nicht tätig waren. Also muss man sich mal vorstellen, ist jetzt komplett alles neu gesteuert. Dann kommt noch dazu, dass der sehr einflussreiche Mediendirektor Christian Frommert diese Woche verstorben ist, der einer der engsten Vertrauten von Dietmar Hopp war. Dietmar Hopp geht es auch nicht mehr so gut. Also man muss sich da wirklich, in dem Verein muss man wirklich darum fürchten, was das Erbe von Dietmar Hopp angeht. Denn eins ist ja klar, wenn Hoffenheim auch noch absteigen sollte, dann kommen da vielleicht noch 6.000 Zuschauer. Das ist nicht so wie in Hamburg oder Bremen oder Köln, dass dann die Bude voll ist. Und dann, ja, dann, ich meine, die meisten Leute im Land ist das wahrscheinlich ziemlich schnurz, aber den 150 Angestellten dort im Verein natürlich überhaupt nicht.
Welche Fehler sind da gemacht worden? Da sind viele angesprochen worden.
Ja, ich habe, es war ganz interessant jetzt mit der Entlassung von Alexander Rosen, die ich bis heute nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil ich finde, der hat sehr, sehr gute Arbeit dort gemacht, über Jahre. Der Club hat so ein bisschen seine Identität gefunden, obere Tabellenhälfte. Sie hat mal eine Überphase mit dem Übertrainer Nagelsmann, ja. mit Champions League Qualifikation, aber ansonsten wusste man, wen trifft man davor, für was steht dieser Verein, und das wurde über den Haufen geworfen und ja. So richtig verstanden, für was, hat glaube ich noch keiner. Der einzige Punkt ist, es interessiert in der Tat wirklich wenig Menschen im Fußball, deswegen ist das vielleicht so ein bisschen hinten runtergefallen, aber das war für die Verhältnisse schon ein sehr, sehr großer Knall, glaube ich.
Ja, also der Verein stand ja auf jeden Fall jahrzehntelang für eine super Entwicklung von Spielern und Trainern. Ja. Also sehr viele Trainer kommen ja auch aus Hoffenheim. Ja, ja. Nagelsmann als
Hoeneß bestes war auch dort.
Hoeneß, Nagelsmann als bestes Beispiel. Sehr viele Spieler, der letzte jetzt Bischoff. Und sie haben es eigentlich immer geschafft, in der Vergangenheit halt auch dann Transfersummen zu generieren. Aber jetzt geht Bischoff auch kostenfrei zum FC Bayern, da haben sie es also nicht geschafft, den Vertrag frühzeitig zu verlängern, eine Ausstiegsklausel reinzubasteln. Auch das ist passiert. Mhm. Also das sind alles keine guten Perspektiven.
Bleiben Sie trotzdem drin?
Ich glaube, dass Sie die Qualität haben. Trotzdem, Sie wirklich, es passt ja nichts zusammen im Endeffekt. Mhm. Sie machen hinten Fehler, vorne machen zu wenig Tore. Bezeichnend war für mich jetzt vor 3 Wochen die Aussage von Kramaric, der gesagt hat, also er muss jetzt echt aufpassen, aber was hier abläuft, ist, hat mit Professionalität gar nichts zu tun, so in der Art. Und das macht mir dann schon irgendwo Sorge um den Club. Ich habe jetzt nicht richtig Sorge, weil ich habe jetzt keine Verbindung dazu, aber wenn solche Aussagen dann getätigt werden und dann die Leistungen auch nicht stimmen, sie haben zwar dann gewonnen in Kiel, ja, aber jetzt, wenn ich das Spiel dann wieder sehe, dann ist einiges im Argen. Und deswegen kannst du natürlich trotz der Qualität, die du individuell besetzt natürlich hast, in die Situation kommen, dass du trotzdem runtergehst. Und dann bin ich bei Ihnen, Herr Müller, dass es natürlich dann ganz, ganz schwierig wird.
Es gibt auch ein Führungsproblem. Also die haben ihren ehemaligen Justiziar zum Geschäftsführer gemacht. Also Jonas Bold kennt es noch aus Hamburg. Da kam auch einer von irgendwo dahergelaufen und war dann auf einmal mit ihm zusammen im Vorstand.
Das heißt, schon verdrängt.
Hat ein Jahr gedauert, bis der wieder weg war. Aber so geht's halt nicht.
Nee, so,
also
da
muss man schon
nicht.
Von oben.
Und Marius Bülter hat gesagt, am Ende haben wir uns aufgegeben, da war gar keine Gegenwehr mehr. So wie wir heute aufgetreten sind, werden wir kein Spiel mehr gewinnen. So werden wir am Ende absteigen. Und wenn du das als Spieler so sagst, dann ist das vielleicht nochmal ein Weckruf nach innen. Die Hoffnung, dass sich noch was tut.
Das ist der zweite Spiel. Der dritte Spieler Geiger hat gesagt, wir haben 90 Millionen ausgegeben und sind Tabellen 15. Also sind jetzt 3 Spieler, die sich geäußert haben. Das ist kein gutes Zeichen.
Da sind die Alarmglocken am
Schrillen. Wäre das wahrscheinlich Thema für eine ganze Woche.
So ist es. Ich werfe die 3 Euro rein. Sie machen mit bei unserem Knallergehalt-Gewinnspiel. Ich drücke Ihnen die Daumen und wir sind gleich zurück. Auf geht's zum letzten Akt für den heutigen Sonntag hier im Stahlberg Doppelpass aus München, aus dem Hilton Hotel am Flughafen. Ja, es beginnt eine Champions League Woche. Katharina hat hier schon Platz genommen. atmet gleich tief durch, weil sie so eine lange Liste von Spenden hat. Ja, die Playoffs beginnen, Stefan. Die Bayern, Glasgow, Dortmund, Lissabon. Setzen sich beide durch, deiner Meinung nach?
Ja.
Dankeschön. Katharina, bitte.
So, nicht mehr Zeit, das finde ich gut.
Ja gut, also, mach schnell, sonst ändert es in einem Lachflash. Das hilft nichts.
Sonst kommt doch noch eine lange Antwort. Also erstmal der Hinweis für Sie, dass Sie gerne auch bei uns beim Doppelpass on Tour mit vor Ort sein können. Wir haben seit Anfang des Jahres wieder 21 neue Stationen, unter anderem in Hamburg sind wir vor Ort, Lübeck. Also gerne mal unter der eingeblendeten Adresse durchschauen. Da ist bestimmt was dabei, falls Sie Lust haben. So, und jetzt die wirklich, was toll ist, lange Spendenliste von heute. Moritz Felix, Markus Dominik und Jan grüßen den SV Blau-Weiß Menzingen und Kurt Rebstein. Dankeschön. Zum 50. Mal hier in der Sendung dabei Kai Schulmann. Der gratuliert Christian Krämer zum 37. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, das ist, glaube ich, hier hinten. Grün-weiße Hackis aus Damme haben gespendet. Außerdem der FC Bayern Fanclub Mühlen, Kühling Personalberatung, Fußballfreunde BKO aus Harpenfeld, Ernst Kanopka, Algrim, Stefanie und Carsten aus Weihe. Neidisch kommen sind sie alle. Anne Macke, Grüße an den ersten FC Donsdorf B-Juniorinnen aus der ENBW Oberliga. Von der ersten Mannschaft vom SC Käfertal kam was. Sven Volker, Bauunternehmen GmbH hat gespendet. Thilo Rasche, Fanclub Nexus. 100 Jahre Sportverein Kreuz Ebra. Anke und Joachim Bader von den Klarmachern. Christian, Erik und Anton aus dem Emsland. Grüße an den Kaffeesipp. 6710 Simmering. Charlie. Charlie grüßt seine Geburtstagsgäste. Schöne Grüße. VfB Eichenbühl, SG Rambo, Udo Soltau, Detlef Franzke, Ahrtal-Helfer und Werder-Fan aus Wächter, Oliver Wedemeyer aus Bomlitz, Heller Bavaria, Hümmling Lahn von Bayern Olli aus Drochtersen, Assel Stade, Stammtisch Sambuca Nias, Dirk Anker aus Stade, Stern des Nordens und Kersten aus Basel. Wir haben es. 870 Euro, Dankeschön.
Nächste Woche wieder ein Stahlwerk-Doppelpass, dann mit Rainer Kallmund. Der redet auch viel und schnell.
Ja dann.
Mehr als du. Sonst noch was zur Champions League.
Aber er atmet.
Genau, freuen wir uns sehr drauf. Ist natürlich im Zentrum der Sendung das Duell Leverkusen gegen Bayern. Danke euch für heute, hat sehr viel Spaß gemacht. Schönen Sonntag wünsche ich noch und viel Spaß bei Bundesliga pur. Bleiben Sie uns gewogen. Bis ganz bald. Tschüss und auf Wiedersehen.